Moin Josh.
Hallo Christoph.
Josh, hast du Lust auf schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene?
Klar.
Dann weißt du auch, für was jetzt die Zeit gekommen ist. Moin und herzlich willkommen zur 11. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast, wie immer mit mir, Christoph Wellbrock.
Und mir, Josh Kliemann. Wie ihr eben schon im Cold Opener gehört habt, präsentieren wir euch auch diese Folge wieder schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene.
Und dann liegt es wie jede Folge wieder am Ende natürlich an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten, die wir euch erzählen, einen wahren Kern haben oder frei erfunden sind.
Jawohl.
Und wie jede Folge erinnern wir auch heute alle Hörer, die uns heute zum allerersten Mal hören, beziehungsweise eine Folge ausgelassen haben, wieder daran, dass wir natürlich jetzt mit der Auflösung der vorherigen Folge beginnen. Deswegen jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Wir beginnen gleich mit der Auflösung. Damit ihr aber einfach skippen könnt, wird euch gleich mein lieber Josh den Timecode verraten, auf den ihr klicken könnt. Und dann geht es einfach weiter mit den zwei brandneuen Geschichten.
Das hast du sehr gut gesagt. Und zwar der Timecode, ab dem die neuen Geschichten anfangen, ist 29 Minuten 31.
Jawohl.
Gut, dann jetzt die Auflösung der letzten Folge.
Ja, unsere Jubiläumsfolge. Ja. Wir haben ja zwei wunderbare Geschichten mal wieder vorbereitet und vorgelesen.
Mhm. Und zwar die Vermieterin und die Kiankow-Verschwörung.
Genau. Und da ich jetzt nochmal gehört habe, welcher Titel zuerst war, weiß ich, wer zuerst seine Geschichte vorgelesen hat. Dann beginnen wir mit deiner Geschichte, die Vermieterin.
Mhm.
Ja, am Anfang habe ich gedacht, dass du dich da ein bisschen zu sehr bei einem nicht allzu alten Film orientiert hast. Und zwar Parasite.
Ach so, ja.
Das habe ich, glaube ich, auch schon geäußert.
Ja, das hast du gesagt.
Dann habe ich aber nochmal zu Hause darüber nachgedacht und dachte mir, ich glaube nicht, dass Josh zur, also weil wir ja schon im Vorhinein uns ein bisschen selber Druck gemacht haben, weil das unsere 10. Folge ist und wir da irgendwie so, Jubiläum und wir kündigen auch noch irgendwie hier Steady und Patreon an und da müssen wir zwei geile Folgen machen, lalala, habe ich gedacht, du würdest dir keine Geschichte ausdenken zur 10. Folge. Und wenn du dir eine ausgedacht hättest, dann wäre sie, glaube ich, krasser gewesen.
Spektakulärer.
Genau. Deswegen, nur deswegen, gehe ich davon aus, dass die Geschichte wahr ist. Und auch, ey, ganz ehrlich, weil das Thema auch nicht so weit hergeholt ist. Also es kann auch einfach mal passiert sein, vor allem auch im Kontext unseres Podcasts.
Ja,
also ich sage, sie ist wahr.
Das ist korrekt.
Yes.
Ja, es stimmt tatsächlich, dass ich auch vor der 10. Folge, ich habe nicht die Hybris zu behaupten, wenn ich eine richtig geile Folge mache, dann denke ich mir eine aus, sondern es ist eher so, dass man sich da einen geilen Fall oder eine geile Geschichte raussucht, so ein bisschen. Also ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, aber da kommen wir gleich zu. Das ist tatsächlich nämlich der Schwester meiner Freundin passiert.
Boah, nein. Also es ist so richtig real,
das
real.
Das ist richtig real und richtig nah. Also ich sage mal einmal ganz kurz vorher, dass ich jetzt nicht den Nachnamen ich sage nur den Nachnamen der Vermieterin, weil sie ja offensichtlich noch lebt und vor allem ja offensichtlich paranoid ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt doxen muss und ihren kompletten Namen raushauen muss.
Ich glaube, du musst ihren Namen gar nicht sagen, oder?
Namen gar also, nicht. Ich kann auch gar nicht ganz
also nachher,
ich sage einfach Nachnamen, die Vermieterin.
Weiß ich nicht, kannst du ihr damit schaden?
Ich glaube ja, jeder kann ihr schaden. Ich lasse es einfach. Ich lasse den Namen einfach weg. Aber es ist wirklich so passiert. Und zwar ist die Schwester meiner Freundin nach Amsterdam gezogen zum Studieren. Die war nur ein bisschen älter als die Person in meiner Geschichte. Und anders als in meiner Geschichte wusste sie von Anfang an, dass die Vermieterin ein Zimmer da unten, also dass es da unten ein Zimmer gibt. Weil in der Küche, wo halt auch wirklich diese Falltür war, war auch so eine komische, so ein Mechanismus mit Seilen, dass sie von unten irgendwie die Tür der Küche schließen konnte, damit sie ihre Luke aufmachen kann.
Alter, was? Das ist ja ein krasse.
Super weird. Aber den Studenten da war nicht wirklich bewusst, dass sie da einfach wohnt. Und vor allen Dingen nicht, dass sie halt krass paranoid war. Und zwar ist die Geschichte von ihr ist, dass die Vermieterin mal einen Urlaub in Thailand gemacht hat. Und auf diesem Urlaub in Thailand hat sie angeblich ein Mitglied der niederländischen Königsfamilie bei pädophilen Handlungen beobachtet. mit anderen Leuten aus der Regierung oder irgendwie sowas und hat darüber dann ein Buch geschrieben und seitdem denkt sie halt, sie wird verfolgt. Was kann man erstmal so hinstellen, so wer weiß, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe dann halt mal ein bisschen recherchiert und habe über die Wayback Machine alte Blogs von ihr gefunden, die halt, weil sie hat alles einen Kram gelöscht, aber man findet noch Kram von ihr. Und da schreibt sie halt in ihrem Blog auch so Sachen, dass sie meint, dass die Regierung ganz viele Gebäude um sie rum aufkauft und dass da jetzt Agenten drin wohnen. Ein Blog-Eintrag geht darüber, dass sie sich immer beobachtet fühlt und dass sie glaubt, sie war beim Mechaniker und der hat ihr Auto manipuliert. Oder dass sie halt einfach umgebracht werden soll. Auch eine ihrer besten Freundinnen wurde halt quasi indoktriniert von der Regierung und sowas. Also es ist richtig krass. Ich habe da, glaube ich, irgendwie, ich habe da 3-4 Stunden lang gelesen.
Okay. Gibt es die Links? Also gibt es noch?
Es gibt da was. Ist alles auf Holländisch. Ich muss das auch alles über Google Translate mir reinziehen und halt über diese Wayback Machine. Das ist ganz schön, das war ein bisschen umständlich. Aber auf jeden Fall richtig krass, so in die Psyche reinzugucken. Sie hat auch später nochmal ein zweites Buch geschrieben, was halt ihre Glaubwürdigkeit noch ein bisschen herabsenkt, weil sie weiter über das Gleiche geschrieben hat vom ersten. Und zwar diese, dass sie die in Thailand beobachtet hat. Mhm. Sie schildert das quasi nochmal. Jedoch widerspricht sie sich mit dem zweiten Buch im Vergleich zum ersten. Das heißt, ein paar Personen, irgendwie eine Begleitung, die dabei war, ist plötzlich wer anders und so weiter. Was halt entweder natürlich sein kann, dass sie einfach lügt oder einfach sein kann, dass sie halt bis dahin schon so paranoid war oder sowas oder halt irgendwelche Psychosen schiebt, dass sie einfach selber nicht mehr genau weiß, was wirklich passiert ist. Ja. Auf jeden Fall war es auch wirklich so, dass die Vermieterin dachte, dass die Schwester meiner Freundin eine Spionin wäre und sie auch wirklich aus dem Haus geworfen hat und der hinterhergelaufen ist und so. Und sie musste auch wirklich mit Polizei wiederkommen, um ihre Sachen zu bekommen und sowas. Und die Vermieterin hatte ihr auch unterstellt, dass sie im Zusammenhang mit diesem, was war es nochmal, irgendein Flugzeug, was abgestürzt ist, dass sie daran schuld wäre und so. Also es war richtig krass. Richtig.
Wann war das?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr, 2015, 16? Ich glaube, es war 2016, weiß ich nicht genau. Nee. Das ist nicht lange her, auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall viel crazy shit. Und die war offensichtlich auch richtig, richtig irre. Und wurde halt anscheinend auch immer verrückter mit der Zeit, weil die immer mehr dachte, alle um sie herum wollen sie beobachten. Ich verstehe dann auch wirklich nicht, warum man dann die Wohnung vermietet.
Ich wollte es gerade sagen. Ja. Also das ist ja auch, glaube ich, das, was mir in der Geschichte schon aufgefallen ist, ne?
Aber es kann halt wirklich, auch wie ich in der Geschichte schon meinte, es kann einfach sein, dass sie das vorher einfach schon seit immer macht und dann langsam so...
Also das, was am nächsten dran wäre eigentlich in ihrem Wahnsinn, das sieht sie dann nicht. Also sie glaubt eher, dass die Regierung Häuser baut und Agenten in die einsetzt, anstatt dass die Agenten einfach bei ihr einziehen.
Ja, obwohl später dachte sie auch, die Agenten sind eingezogen.
Ja, stimmt.
Oh, und übrigens, das mit der Ratte ist auch tatsächlich so passiert.
Boah, das war so widerlich. Vor allem, du hast das, glaube ich, dreimal irgendwie thematisiert. Erst sieht sie die, dann tritt sie drauf, dann...
Ja, es war auch nicht ganz so schlimm. Sie ist einfach auf, ich glaube, es war auch eine tote, größere Maus oder sowas und die ist nicht zersplasht zwischen den Zähnen. Aber es gab tatsächlich da auch Mäuse und sie ist wirklich auch morgens auf die draufgetreten. Also, alles in allem eine wahre Geschichte, etwas abgeändert.
Hat sie denn ihren Abschluss noch gemacht in Amsterdam?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, die hat das hat ein Happy End alles noch gehabt.
Ja, stimmt. Ich glaube, sie war durch mit dem Fachclub.
Und die WG, ist die dann auch ausgezogen?
Darüber weiß ich nichts. Darüber hat sie mir auch nichts gesagt. Hm. Sie hat auch mit den Leuten, das war nämlich auch so, dass sie das mit dem pädophilen Gedöns auch erst erfahren hat, lange nachdem sie da eingezogen ist, weil sie irgendwann mit einem ihrer Mitbewohner oder einem Kumpel oder sowas war in dem Café und haben dann darüber geredet, wie weird die Vermieterin ist und haben die dann einfach mal gegoogelt und dann halt ein Video gefunden von irgendeinem Nachrichtenmagazin, das vor ihrer Wohnung steht, in der sie auch wohnt.
Okay, aber dann kann man den Namen ja wirklich sagen, oder? Wenn man die sogar googeln konnte sowieso.
Ja, also ich habe
schon neugierig.
Ich habe es jetzt mal gegoogelt und man findet jetzt halt nicht mehr so viel über sie. Also man findet schon noch Kram, aber nicht super viel. Und das meiste ist halt, fast alles auf Holländisch oder Niederländisch. Und zum Beispiel dieses Video, wovon sie geredet hat, habe ich nicht gefunden.
Schade. Naja, wir können den Namen ja vielleicht, wir überlegen uns das nochmal. Vielleicht packen wir ihn einfach bei Instagram rein. Wenn wir es auch
wäre das. Oder wer auch immer, was wahrscheinlich googelt, was jetzt viele dieser Stichwörter, die ich jetzt gesagt habe, hat und auf Holländisch das googelt, findet es sowieso.
Ja, okay. Dann kann uns niemand dran kriegen.
Genau, so sind wir auf der sicheren Seite. Wir wollen nicht jetzt schon verklagt werden. Das heben wir uns für Folge 50 auf. Gut, das war meine Geschichte, die Vermieterin. Hieß das die Vermieterin?
Die Vermieterin?
Ja.
Ja. Heftig, Mann. Das finde ich aber ganz schön krass. Also so nah waren wir noch nie an einer wahren Geschichte dran. Nee.
Das stimmt. Das war, fand ich auch krass. Aber ich habe das schon mal vorher gehört und habe mir dann auch relativ schnell gedacht, als wir angefangen haben mit dem Podcast, so, das wäre eine geile Geschichte.
Ja.
Und dann habe ich sie halt immer gefangen, sie hat mir dann irgendwie Sprachnachrichten über eine halbe Stunde geschickt, also das, wo das alles detailliert aufgelistet war, was da passiert ist und so. Das war ziemlich, war auch für mich super interessant. Dann halt noch im Internet so viel Kram über sie zu finden und dieses so ein Einblick in die Psyche, weil sie hat super viel geblockt und die Einblick in so eine Psyche von jemandem zu kriegen, der halt komplett durch ist anscheinend. Schon krass. Gut, aber genug davon. Zu deiner Geschichte, die Kjankov-Verschwörung.
Jawohl.
Wie auch bei Instagram relativ viele Leute eine sehr ähnliche Vermutung hatten, habe ich die gleiche gehabt. Mich hat tatsächlich, wie viele andere bei Instagram, auch dieses, ich glaube, das Wort Kjankov. Wie ganz viele andere habe ich davon auch schon mal vorher gehört, und zwar der Dyatlov-Pass. Ich weiß darüber aber nicht mehr viel. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, glaube ich, was darüber gelesen habe oder so. Ich bin aber jetzt auch gespannt auf die Auflösung oder ob da noch was kommt, weil, ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr alles. Aber auf jeden Fall ist sie echt. Das ist tatsächlich passiert.
Ja, leider falsch. Ich habe sie mir ausgedacht. Ich kann nichts dafür, wenn es irgendwelche Parallelen zu irgendwelchen... Nein, es ist genau so, wie du sagst und auch genau wie, ich glaube, 100% aller Leute, die auf Instagram ihre Meinung abgegeben haben.
Ich könnte mal ganz kurz nach, aber ich glaube tatsächlich, du hast
es
gesagt.
Es ist eine wahre Geschichte und es geht auch um das Unglück vom Dyatlov-Pass. Ich habe es mir so ein bisschen nicht gedacht, aber ich dachte, okay, wenn ich jetzt halt auch russische Namen verwende, dann liegt es irgendwie nahe, wahrscheinlich. Ich fand es dann aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie keinen Bock, die dann irgendwie Englisch umzubenennen oder Deutsch, also der weißt du, so der, das Schmidt-Meier-Unglück oder so, das wäre irgendwie doof gewesen. Das ist
so witzig gewesen. Aber ich frage mich halt wirklich, weil ich halt, bei mir, wie gesagt, das liegt schon länger zurück, dass ich was darüber gelesen hatte, und wenn es jetzt die Schmidt-Meier-Verschwörung gewesen wäre und das Bild von dir nicht das von dem Camping.
Stimmt, das kam noch oben drauf.
Das kam noch oben drauf. Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich drauf gekommen wäre.
Auch nicht mit der Story dann?
Wie gesagt, bei mir war die Story halt relativ weit weg und ich habe halt nur durch diesen Namen und das Bild habe ich direkt daran gedacht, noch bevor ich deine Story richtig gehört habe.
Ja, aber lass mich doch kurz erzählen. Es geht um eine Wanderung von 1959, die der Herr Igor Dyatlov angeführt hat, nachdem eben auch dieser Pass benannt wurde und nachdem eben dann auch dieses Unglück halt benannt wurde auf seinem Pass.
Okay, das heißt erst seit dem Unglück Dyatlov-Pass.
Genau, also der Pass, wo das passiert ist, wurde dann nach ihm benannt. Es waren in Wirklichkeit auch 9 Menschen, die dort gestorben sind oder die sich aufgemacht haben, diese Wanderung zu machen.
Bei dir waren das weniger, glaube ich.
Bei mir waren es 6, genau. Und im Prinzip ist eigentlich alles so, wie ich es gesagt habe. Also die sind halt, die haben auch ein Vorratslager da aufgebaut am Fluss. Obwohl einer, das habe ich in meiner Geschichte nicht erwähnt, einer der Wanderer, es waren glaube ich ursprünglich 10. Und einer ist bei dem ersten Stop, den sie gemacht haben, ist er krank geworden. Und ist dann wieder umgedreht.
Lebt der noch?
Das hat ihm das Leben gerettet.
Krass.
Genau, und die anderen 9 sind dann halt weiter. Haben auch noch eine andere Wanderergruppe getroffen, wie in meiner Geschichte. Und sind dann eben über diesen Pass irgendwann gekommen, auch auf 1059 Meter sind das in Wirklichkeit gewesen. Und das war auch komisch bei den Ermittlern, weil sie sich gewundert haben, warum die auf diesem Pass noch wirklich ein Nachtlager aufgeschlagen, also ein richtiges Lager aufgeschlagen haben. Die haben ja noch Zelte und Feuer und alles gemacht, obwohl sie eben, also diese Strecke über den Pass sind irgendwie nur 3 Kilometer und die waren halt so 1,2 Kilometer ungefähr, waren die schon auf dem Pass.
Das fand ich auch, das war in deiner Geschichte nämlich so, dass ich dachte, die Zahl ist nicht echt.
Ja, doch.
Weil es so nah war, dass ich dachte so, das kann nicht, die in Wirklichkeit müssen das, keine Ahnung, 5 Kilometer gewesen sein.
Das, nee, das waren 3 Kilometer und es war ja auch irgendwie mittags oder so. Es war ja nicht mal so, dass sie jetzt nachts irgendwie da gesagt haben, okay, es geht nicht mehr, wir sehen nichts mehr oder so. Man weiß natürlich nicht, ob das Wetter einfach richtig schrecklich war und die einfach nicht mehr konnten und dass vielleicht auch jemand, der... Das Ding ist ja, man weiß ja wirklich nicht, was da passiert ist. Man weiß nicht, aus welchen Gründen die auch angehalten haben. Die werden ihre Gründe gehabt haben. So, und was ich auch sagen kann, bis heute ist das halt nicht aufgeklärt. Man weiß nicht, woran die gestorben sind. Also eigentlich sind die meisten, in meiner Geschichte waren es ja alle, die offizielle Todesursache Erfrierung. Weil die halt irgendwie Hyperämie in den Hirnhäuten festgestellt haben oder eben diese Wischnewski-Flecken, das sind so Flecken, die man wenn man die, ich glaube, die Magenschleimhaut untersucht,
okay,
dann sind da so kleine schwarze Flecken, die sich bilden, wenn, ja, wenn irgendwas in deinem Blut quasi, ja, dumm gesagt, jetzt gefriert, dann kriegst du diese Flecken. Und das hast du halt bei Leuten, die halt erfrieren.
Okay.
Genau.
Und das mit den Augen war auch echt so?
Ja, also das war auch irgendwie komisch, weil mehrere von den Toten hatten halt Verletzungen, die eigentlich sehr schwer durch Menschenhand zugeführt wurden konnten. Also die hatten so, sag ich mal, der Schädel war so stark zertrümmert, das hätte eigentlich kein Mensch irgendwie mal übers Herz gebracht, sondern auf die Reihe gekriegt. Und dann war das Komische halt, dass eben bei einer Person die Weichteile gefehlt haben. Also halt Augen und Zunge. Zunge war in meiner Geschichte nicht, aber die Augen. Dann haben die natürlich überlegt, dass das natürlich einfach Tiere hätten sein können, ja, die Augen halt weggefressen haben. Keine Ahnung, Vögel oder irgendwelche anderen Raubtiere. Dann, dafür gab es aber zu wenig Beweise, weil ein Vogel oder ein Fuchs oder irgendwas, der hätte auf jeden Fall noch Spuren an dem Körper hinterlassen.
Ja, weil der hätte auch nicht einfach klar die Augen raus und hauen,
genau,
ab oder so.
Genau, der hätte nicht nur die Zunge gefressen, sondern wahrscheinlich auch noch die Lippen oder die Wangen oder irgendwas. Genau, und das war halt irgendwie ein bisschen komisch. Dann wegen diesen Verletzungen haben sie dann gedacht, dass es halt eine Lawine gewesen sein muss. Also weil diese Schneemassen, die halt einfach dann zertrümmert hätten, ja, zerquetscht, okay, hätten. Es ließen sich aber keinerlei Spuren für einen Abgang von einer Lawine finden. Also das siehst du dann ja auch.
Müssten die nicht auch ganz schön vergraben sein?
Ja, also ich meine, drei der Opfer waren ja wirklich, die wurden nochmal 2 Wochen, nachdem der Rest schon gefunden wurde, wurden die dann nochmal gefunden. Eine in der Felsspalte und 2, ich glaube, unter einer 2 Meter tiefen Schneedecke.
Krass.
Ja, genau. Und diese Zelte waren auch von innen aufgeschnitten. Da, was auch bis heute niemand so richtig gecheckt hat, warum die aufgeschnitten waren. Die waren sich dann alle einig, dass sie halt auf jeden Fall vor irgendwas geflohen sein müssen.
Aber das habe ich auch schon gefragt. In welchem Szenario ist es denn schneller, ein Messer zu nehmen, eine Seite aufzuschneiden und rauszugehen, statt irgendwie diesen normalen Eingang zu benutzen? Also außer, dass vieles vorm Eingang
wirkt. Meistens muss ja 2 Reißverschlüsse öffnen. Einmal den Mückenschutz und einmal den...
Ja gut, aber in welcher Welt lebst du, dass dein Messer so griffbereit ist? Ja, okay.
Ja, wenn du ein Wanderer bist.
Ja, okay, kann schon sein. Ich fand auf jeden Fall, das war auch sowas, wo ich dachte, ist einfach, also man malt sich automatisch schon so ein Kopfkino aus, so ein Szenario. Und das ist einfach alles so, da fehlt immer so ein Puzzleteil, wo du denkst, okay, aber warum? Ja. Warum sollte man das tun?
Ja, es waren 7 Männer und 2 Frauen. Genau, die hatten 350 Kilometer vor sich. Das war auch eine lange Wanderung, also die war auch lange angelegt. Und die sind dann auch, also dieser Berg, den die da hoch sind, das ist, der heißt Sholar Siachil. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus, wahrscheinlich sogar. Der hat aber auch so einen Ruf, also der soll sehr verwunschen sein.
Okay.
Ein verwunschener Berg mitten im Uralgebirge. Dann kommen halt noch ganz viele komische Sachen hinzu. Also zum Beispiel hatten fast alle Toten, waren sehr braun gebrannt und hatten graues Haar.
Graues Haar?
Ja.
Also, alle?
Nee, nicht alle, aber ein paar. Dann hat man ja auch
braun, ich meine, wenn du im Schnee unterwegs bist, dann wird man ganz schön schnell
braun. Du wirst schnell braun, ja. Ja, das sag ich mal, sie waren so auffällig braun, dass die Ermittler, die da wahrscheinlich, wenn du da jetzt nach 2 Sekunden nachdenken drauf kommst, sind die da auch drauf gekommen.
Ja, okay.
So, die fanden das schon komisch. Und dann hat man ja, in meiner Geschichte waren es ja 2 Personen, die dieses Strontium 90.
Ja.
Also die waren halt, die hatten radioaktives Material an den Klamotten. In Wirklichkeit haben es bei 3 Leuten gefunden, wo auch niemand weiß, warum und wieso die radioaktiv verseuchte Strahlen oder radioaktiv verseuchte Klamotten haben. So, und dann ging halt natürlich irgendwie, ging es los, dass die Leute sich ihre Theorien gemacht haben. Weil dieses graue Haar und die braune Haut eben durch beispielsweise radioaktive Blitze und kleine Explosionen, wenn es halt hell ist.
Ach so, ja.
So, dass es daher kommen kann.
Ja.
So, und dann waren die Leute irgendwann bei UFOs, weil die Suchtrupps, die durch das Ural gegangen sind, haben, also unabhängig voneinander, haben mehrere erzählt, dass sie bei der Suche leuchtende Körper am Himmel entdeckt haben. So.
Gibt es ja Polarlichter?
Nee, eigentlich nicht. Also die waren so grell orange leuchtend. Also und haben sich bewegt.
Okay.
So, das haben halt ganz viele Leute gesagt, also diverse Trupps, die unabhängig voneinander halt gesucht haben, ja, haben die am Himmel gesehen. Und Dann haben ein paar Leute gemeint, dass es vielleicht ein Yeti gewesen sein könnte, der eben verantwortlich war für diese Verletzungen, für die kein Mensch imstande gewesen sein konnte, verübt zu haben.
Ja.
Genau, ich habe mich aber...
hast du eine eigene oder was?
Ja, ich habe mich auf eine Theorie in meiner... Also ich habe die Geschichte nach einer Theorie geschrieben, die, sage ich mal, heute als die wahrscheinlichste Theorie gilt.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Und da, ja, die wo die meisten Leute glauben, okay, das könnte sich tatsächlich dort abgespielt haben. Und zwar hat ein Mann, der sich unter dem Pseudonym, also er nennt sich Alexei Rakitin. Der hat ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch geht es eben um, ich glaube, das, wie hieß es? Die Toten vom Dyatlov-Pass. So heißt das Buch. Und der beruft sich in diesem Buch auf die Untersuchungsakten von einer Expertenkommission und des Weiteren auf US-amerikanische Geheimdienstpapiere und Erkenntnisse des sowjetischen Geheimdienstes KGB während des Kalten Krieges.
Okay.
Ja, und jetzt wird es ein bisschen... Jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Jetzt muss man auch ganz gut zuhören, weil es wird jetzt mit den Geheimagenten ein bisschen verwirrend. Und zwar geht man davon aus, dass im Ural ein geheimes Atomlager existiert hat von den Russen. Eine geheime Atomstadt sozusagen, in der waffenfähiges Plutonium hergestellt wurde, beziehungsweise Uran abgebaut wurde, um Atombomben zu bauen.
Mhm.
Das ist wohl auch so gewesen, inoffiziell. Also das hat wohl existiert und es geht halt weiter, dass die Amerikaner davon auch erfahren haben, dass es das wohl gibt und dass die Russen da illegal, heimlich Plutonium, waffenfähiges Plutonium herstellen.
Welches Jahr war das?
1959 ist der Vorfall gewesen,
okay.
Genau. Also diese Geheimdienstpapiere, die beziehen sich auf die sich Rakitin beruft, die beziehen sich halt auf den Kalten Krieg, ne?
Okay.
Genau. So, und man geht davon aus, dass der KGB in dieser Gruppe der neuen Wanderer drei Agenten platziert hat, die sich als Wanderer ausgegeben haben und mit den anderen sechs Leuten ganz normal eben diese Wanderung gemacht haben. Und die drei haben vom KGB mit Strontium 90 versehene oder verseuchte Klamotten bekommen.
Vom KGB?
Ja, die wussten auch, also die Agenten wussten auch, dass sie diese Klamotten dabei haben.
Okay.
Ja, und jetzt geht man davon aus, dass diese Agenten, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ich versuche es mal so zu erklären, wie ich es bisher immer versucht habe. So, also wir wissen ja, was ein Geheimagent ist. Ein Geheimagent ist ein Agent, der für einen Geheimdienst arbeitet und, keine Ahnung, spioniert, was andere Länder, andere Geheimdienste so tun.
Soweit so klar.
Ein Doppelagent ist ein Geheimagent, der für, sagen wir bleiben jetzt einfach mal nur bei CIA und KGB. Das ist am einfachsten. Das sind zwei Geheimdienste. Einmal russisch, einmal amerikanisch. Und ein Doppelagent des KGBs wäre quasi ein Agent des KGBs, der überläuft und dann für die Amerikaner arbeitet, weiterhin sich aber als KGB-Agent ausgibt. Also quasi für die Amerikaner im eigenen Geheimdienst spioniert, offiziell aber weiterhin für den KGB arbeitet.
Ja.
Und auch so tut, als würde er das tun.
Ja.
So. Jetzt, jetzt legen wir nochmal eine Schippe drauf. Und ich nenne das jetzt einfach mal ein doppelter Doppelagent.
Triple-Agent.
Ein Triple-Agent. Ja, genau. Ein Triple-Agent. Und zwar ein Triple-Agent beziehungsweise ein doppelter Doppelagent ist ein Agent eines Geheimdienstes, der im Auftrag des Geheimdienstes sich als Doppelagent ausgibt.
Ja.
Der weiterhin aber als Agent arbeitet. Also,
ja, also
ich
eigentlich er arbeitet wie normal, aber die anderen denken, dass sie ihn als Doppelagent in der Tasche haben.
Genau. Genau, also er tut alles dafür, dass der andere Geheimdienst glaubt, dass er ein Doppelagent ist.
Aber in Wirklichkeit?
Eigentlich will der eigene Geheimdienst aber genau das bezwecken.
Genau. Okay.
So, genau. Und diese drei Leute, die der KGB eben in diese Dyatlov-Gruppe integriert hat, sind Triple-Agenten beziehungsweise doppelte Doppelagenten. Und die Aufgabe von denen war es, die Kleidung, die radioaktiv verseucht war, mit Strontium 90 auf dieser Wanderung amerikanischen CIA-Agenten, die ebenfalls getarnt als Wanderer durch diese Wanderung oder durch dieses Gebiet da laufen, die sollten die ihnen diese Klamotten geben. Also die Amerikaner, der CIA, hat sozusagen gewusst, dass 3 Leute in dieser Dyatlov-Gruppe Geheimagenten waren.
Ja. Und wollten einen eigenen Agenten damit.
Genau, und die eigenen Agenten sollten sich mit denen treffen und die sollten diese Klamotten übergeben. Okay. So, und der Plan der Russen war es, jetzt kommt es nämlich zu diesem Strontium 90. Strontium 90 ist zwar ein radioaktives oder ein radioaktiv verseuchtes oder verstrahltes chemisches Element, man kann damit aber keine Waffen bauen. Also okay. das ist quasi nicht notwendig, um irgendwie oder nicht möglich damit irgendwelche
waffenfähig,
genau. Okay. Man kann damit keine Bomben bauen. Und die Russen wollten damit von ihrem Atomlager ablenken und den Amerikanern quasi sagen, ja, wir bauen da was ab. Wir bauen da aber nur Strontium 90 ab. Also könnt ihr euch alle mal wieder entspannen. So, und das sollte übergeben werden. So, und das ist übrigens in meiner Geschichte, sind diese 3 CIA-Agenten, die 3 Amerikaner, die Kiankov und Natascha finden wir, als sie die Grube ausgraben für die fürs Vorratslager. Und da reden wir, meine ich ja auch schon, dass die ein bisschen schlecht drauf waren und so.
Okay.
Genau. So, und diese Übergabe ist aber schiefgegangen. Aus welchen Gründen auch immer. Man weiß das nicht, man weiß ja sowieso nicht, was passiert. Also alles, was ich jetzt sage, ist auch Theorie, ne? Mhm. Es ist nicht belegt oder so. Aber man geht halt weiterhin davon aus, dass diese Übergabe halt fehlgeschlagen ist. So, und dann weiterhin geht man davon aus, dass die CIA-Agenten halt dann wohl gepeilt haben, dass die 3 eben Doppelagenten sind oder Triple-Agenten sind.
Ja.
Und die sind der Gruppe dann heimlich gefolgt. So, und jetzt glaubt man, dass die verantwortlich für den Tod dieser 9 Leute sind. Weil zum einen glaubt man, dass sie die radioaktiv mit anderen radioaktiven Mitteln tatsächlich auch getötet haben, dass sie deswegen graues Haar haben, dass sie deswegen braun sind. Und dass das der Grund ist, warum die Leichen eigentlich alle so gut wie keine Klamotten anhatten. Und zwar, dass die mit Waffengewalt gezwungen wurden, sich auszuziehen, damit sie
Erfrierung sterben.
Und damit sie nicht quasi an Kugeln sterben, die sie ihnen in den Kopf schießen.
Ja.
Genau, und deswegen geht man dann davon aus, dass welche geflüchtet sind, dass die deshalb so weit weg sind von den Leichen der anderen, die noch relativ weit im Camp oder dicht im Camp waren, dass deshalb auch Leute mitbekommen haben, dass die da irgendwie auf Russisch sich irgendwie unterhalten und da drohen, dass deswegen Leute das Zelt aufgeschnitten haben, um wegzurennen.
Ja. Okay.
Ja, und eine Sache eben, die das Ganze halt dann noch zusätzlich unterstützt hat, ist auch eben der Fakt, dass halt ganz viele hohe Tiere des KGBs 3 Wochen nach Abschluss eben dieser ganzen Ermittlungen ihren Posten geräumt haben und gegangen worden sind, beziehungsweise zurückgetreten sind. Und das ist noch nicht ein einziges Mal in Russland passiert. Deswegen glaubt man, dass das die Lösung auf die Frage des Unglücks vom Dyatlov-Pass ist.
Ist ja eine nette Theorie, aber weißt du, was ein Quadrupelagent ist, Christoph?
Oh Gott. Okay, das kann man jetzt immer weiterspinnen, ne?
Ja. Oktiljupelagent.
Ja.
Okay, heftig. Ja, das ist jetzt die nächste Serie nach Tschernobyl. Kommt jetzt demnächst bei HBO.
Ganz kurz, 4 Folgen.
Pass. Oh, das wäre mega geil.
Das wäre echt geil. Also HBO, wenn ihr
unseren Podcast hört, wenn ihr...
Wir
gehen einfach mal davon aus, dass ihr uns hört, weil, warum auch nicht. Könnt ihr abkaufen, die Idee. Inklusive Quadrupelagenten. Pitch. Also meldet euch unter geschichtenausdemaltbau@outlook.de.
Genau.
Okay, ja. Abgefahren. Okay, das war lange Erklärung, aber...
Das war, ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht länger als die Folge, ne? So, doch, übrigens hat man den Berg auch, ich habe auch die Übersetzung hier, Scholazjatschl nennt man auch den Berg des Todes. Also, das...
Subtil.
Ja, ne?
Ja. Ja, ein komplexes Thema muss auch komplex erklärt werden.
Ja, das stimmt. Falls ihr noch irgendwelche Rückfragen habt zu Quadrupelagenten, Triple-Agenten, Doppelagenten oder Agenten, lasst es uns wissen. Aber genug davon, denn die Leute werden sich wahrscheinlich jetzt auch wundern, die geskippt haben, wenn du gleich irgendwie sagst, der Timecode ist bei Minute 37 oder so. Dann geht's los. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder für Klamotten oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Was auch immer ihr gerade vermutet, vielleicht liegt ihr mit diesen Vermutungen ganz schön daneben. Wenn ihr das mal überprüfen wollt, dann kann euch die App Finanzguru dabei helfen, denn dort könnt ihr Budgets einstellen für verschiedene Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel fürs Einkaufen, für Essen oder was auch immer ihr sonst budgetieren wollt und dann mal so einen kleinen Self-Check machen, ob ihr denn wirklich da liegt, wo ihr glaubt, dass ihr liegt oder doch merkt, oh, ich gebe vielleicht ganz schön viel Geld für Cappuccini aus. Und in diesem Fall kann euch Finanzguru sehr dabei helfen, einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen und diesen Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, aber dann würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit, oder?
Nee, es ist wirklich jetzt.
Es ist allerhöchste Eisenbahn.
Wie man so schön sagt.
Dass wir mit den neuen Geschichten beginnen, mit Folge 11. Und das heißt, ich fange diesmal an.
Du fängst diesmal an.
Genau. Dann.
Bühne frei, Vorhang auf.
Sagen, Bühne. Schön gesagt. Josh. Hast es dir bequem gemacht?
Ja, warte.
So, ich hoffe aber auch, dass ihr da draußen es euch jetzt auch bequem gemacht habt. Lehnt euch zurück, legt die Füße hoch.
Ja, mache ich gerade sogar. Oh, warte.
Und lauscht meiner Geschichte zu Folge 11, die heißt Doppelte Rückkehr. Bis zum 4. September 1983 lebten Mr. und Mrs. Williams ein glückliches Leben. Sie wohnten in einem schönen kleinen Haus direkt an der Küste von Weymouth, hatten 2 wunderschöne Töchter im Alter von 6 und 9 Jahren und führten eine glückliche Ehe. Doch am Abend des 4. September passierte ein schreckliches Unglück. Auf dem Rückweg von einem Restaurantbesuch verlor Mr. Williams bei strömendem Regen die Kontrolle über seinen PKW. Völlig ungebremst prallte der Wagen gegen einen Baum. Die beiden Töchter Kiara und Maddie wurden dabei so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen. Danach brach für die Williams eine Welt zusammen. Mr. Williams zog es jeden Tag in die Kirche. Aus Trauer und Verzweiflung betete er jeden Tag dafür, dass seine Töchter doch wieder zurückkämen. Mrs. Williams hingegen igelte sich zunehmend ein, ging kaum noch vor die Tür und mied den Kontakt zu anderen Menschen. Sie konnte das geheuchelte Mitgefühl von Menschen, die sie nicht einmal kannte, nicht ertragen und hasste es, dass der Autounfall sie ständig und überall begleitete, weil er permanent das einzige Gesprächsthema war, vor und hinter ihrem Rücken. 2 Jahre verstrichen, 2 harte, anstrengende Jahre, an denen die an sich glückliche Ehe der Williams beinahe zerbrochen wäre. Dann geschah das Unerwartete. Mrs. Williams wurde erneut schwanger. Mit Zwillingen. Als Mr. Williams dann auch noch erfuhr, dass es sich um 2 Mädchen handelte, war er sich sicher, dass seine Gebete erhört wurden und seine Töchter im wahrsten Sinne des Wortes wiedergeboren werden würden. Im Herbst 1986 war es dann soweit und Mrs. Williams gebar 2 kerngesunde, eineigige Zwillinge. Die Namensfindung fiel den Williams nicht gerade leicht, da sie ihre favorisierten Mädchennamen eigentlich schon mal vergeben hatten. Sie entschieden sich also dafür, ihren Töchtern die Namen ihrer Großmütter zu geben, Dana und Isabel. Eine für Zwillinge eigentlich etwas unübliche Seltenheit verhalf den frisch gebackenen Eltern glücklicherweise dazu, sie gut auseinanderhalten zu können. Dana und Isabel hatten kurioserweise nicht die gleichen Muttermale. Dafür vielleicht eine kleine Background-Info. Bei Zwillingen ist es so, dass die wohl zu einem sehr hohen Prozentanteil die gleichen Muttermale haben, also wirklich, also bei eineigigen Zwillingen, also wirklich ein Ei gleich dem anderen, daher kommt es ja.
Ja, ja.
Und das ist, wenn überhaupt, dann so ist, dass die spiegelverkehrt sind.
Wirklich?
Ja. Ja, habe ich nachgelesen.
Krass.
Okay. Genau. Ja. Genau, das vielleicht als Hintergrundinfo, wer sich da jetzt irgendwie gewundert hat, dass das so super selten ist. Genau. Außerdem bemerkte Mrs. Williams schon direkt nach der Geburt eine weitere Auffälligkeit an einem der Zwillinge. Zwei der größten Muttermale von Dana waren an Stellen ihres Körpers, an denen ihre verstorbene Tochter Kiara jeweils eine Narbe besaß, die sie sich im Laufe ihrer Kindheit zugezogen hatte. Mrs. Williams war es lediglich aufgefallen, weil sie sämtliche Narben, Muttermale, Leberflecken oder sonstige Dinge ihrer erstgeborenen Töchter auswendig kannte. Sie hatte sich nicht viel dabei gedacht und glaubte auch vor allem nicht an den Unsinn ihres Ehemannes. Dafür war sie einfach ein zu rational denkender Mensch. Da sie sich sicher war, dass es ihrem Mann nicht aufgefallen war, behielt sie dieses kleine Geheimnis für sich. Es war besser so, und es half nichts, dass er sich nur noch mehr in seinem Denken bestärkt fühlte. Als die Kinder circa ein halbes Jahr alt waren, zog Familie Williams nach Dover. Ein neues Umfeld mit neuen Freunden würde ihnen guttun, dachten sie, und sie wurden auch nicht mehr ständig an ihre toten Töchter erinnert, wenn sie die immer selben Routen mit dem Kinderwagen spazieren gingen, die sie auch schon mit ihren ersten Kindern gegangen waren. Zudem war das Haus in Dover sogar noch etwas größer und deutlich schöner. Das Esszimmer war riesig, hatte einen wunderbar schönen Dielenboden und war durch die große Fensterfront geradezu lichtdurchflutet, wenn die Sonne schien. Auch hätten die Zwillinge in Zukunft jeder ein eigenes Zimmer und müssten sich nicht, wie Kiara und Maddie, noch mit 6 und 9 eines teilen. Der Umzug, das Haus und die Zwillinge taten den Williams gut. Ihre Ehe funktionierte wieder. Mr. Williams hörte auf, jeden Tag in die Kirche zu gehen, und Mrs. Williams schloss sich nach kurzer Zeit in Dover sogar dem Buchclub ein paar netter Damen ihres Alters an und ging wieder aus. Ein paar Jahre in Dover verstrichen und die Williams kamen mehr und mehr über das schreckliche Unglück aus der Vergangenheit hinweg, bis sie am 4. Geburtstag der Zwillinge plötzlich etwas sehr Sonderbares bemerkten. Nachdem die Kinder ihre Geschenke ausgepackt hatten und gemeinsam die Kerzen ihrer Geburtstagstorte ausbliesen, fragte Isabel plötzlich, warum sie denn nicht Sarah geschenkt bekommen habe. Daraufhin fragte auch Dana, wieso sie nicht Mr. Tebbles bekommen habe und dass sie ihr neues Spielzeug blöd finden würde. Als Mr. Williams daraufhin zu seiner Frau hinüberschaute, sah er, wie ihr langsam die Gesichtszüge entgleisten. Auch er konnte nicht glauben, was er da gerade gehört hatte. Sarah und Mr. Tebbles waren die Lieblingsspielzeuge seiner toten Töchter Kiara und Maddie. Nachdem sich Mrs. Williams wieder etwas sortiert hatte, stand sie auf und verließ das Esszimmer Richtung Keller. Nach einigen Minuten kam sie mit einem Karton unter dem Arm geklemmt wieder zurück. Sie kramte eine Puppe und einen schon etwas in Mitleidenschaft gezogenen Teddybär heraus. Sarah und Mr. Tebbles. Was dann passierte, war noch verrückter als das, was davor geschehen war. Isabel und Dana sprangen von ihren Stühlen und rannten strahlend zu den Spielzeugen. Sie erkannten das Spielzeug von Maddie und Kiara, obwohl sie weder die Namen der Spielsachen kennen konnten, noch jemals die Puppe und den Teddy auch nur einmal vorher zu Gesicht bekommen hatten. Mr. und Mrs. Williams waren völlig vor den Kopf gestoßen, ließen sich vor ihren Töchtern aber nichts anmerken. Mr. Williams war nun auch der felsenfesten Überzeugung, dass Maddie und Kiara als Zwillinge wiedergeboren worden waren, dass es sowieso schon an ein Wunder gegrenzt hatte, dass seine Frau überhaupt in ihrem Alter noch einmal schwanger geworden war. Das könne doch alles kein Zufall mehr sein. Mrs. Williams hingegen glaubte immer noch an einen Zufall, dass ihre Töchter den Karton beim Spielen im Keller entdeckt hatten und dass sie irgendwann mal über die Namen Mr. Tebbles und Sarah gestolpert waren. Deshalb begann Mrs. Williams damit, ihre Töchter zu testen. In den nächsten Monaten integrierte sie immer mehr von den alten Spielsachen ihrer toten Töchter in die Kinderzimmer der Zwillinge. Das Mysteriöse daran war, dass in keinem Fall eines der Mädchen verwundert über das neue Spielzeug war und erschreckenderweise das Spielzeug immer mit dem richtigen Namen ansprach. Maddie und Kiara hatten so ziemlich jeder Puppe, jedem Kuscheltier und jedem noch so kleinen Zinnsoldaten einen Namen gegeben, als sie noch gelebt hatten. Isabel und Dana wussten sie alle und wunderten sich auch nicht darüber, dass das Spielzeug plötzlich auftauchte. Je älter die Zwillinge wurden, desto auffälliger wurde ihr Verhalten. Als die Williams zum 80. Geburtstag der Mutter von Mr. Williams zurück nach Weymouth fuhren, erkannten die mittlerweile 8-jährigen Zwillinge plötzlich scheinbar Orte wieder, an denen sie noch nie zuvor gewesen waren. Sie sprachen während der Fahrt von ihrer Schule aus Weymouth, redeten über Abkürzungen auf dem Heimweg zu ihrem alten Haus und kicherten, als sie am Kino vorbeifuhren. Kiara und Maddie kicherten jedes einzelne Mal aufs Neue, wenn sie das Kino passierten, weil eines Nachmittags nach der Schule ein Junge aus Maddies Klasse einem Mädchen einen Kuss gab und daraufhin eine Ohrfeige kassiert hatte. Auch fragten sie, obwohl sie noch nie ihre Oma in Weymouth besucht hatten, wieso die Straße, in der ihre Großmutter wohnte, so anders aussah als früher. Der halbe Straßenzug war kurz nach dem schrecklichen Unglück der Williams abgerissen und durch schicke Neubauten und protzige Vorgärten ersetzt worden. Es war unglaublich, und auch für Mrs. Williams gab es langsam keinen Zweifel mehr daran, dass in den Körpern ihrer Zwillinge die Seelen ihrer verstorbenen Töchter stecken. Den Höhepunkt erreichten die unerklärlichen Vorkommnisse, als die Mädchen 9 wurden. Des Öfteren ertappte Mrs. Williams ihre Töchter beim Spiel Doktor und Patient, bei dem Dana auf dem Rücken lag und ihren Kopf auf den Schoß ihrer Schwester Isabel gelegt hatte. Während sie dort lag, schaute ihr Isabel von oben in die Augen und sagte ihr anschließend, dass da, wo das Auto sie getroffen hatte, Blut aus ihrem Auge liefe.
Oh Gott.
Dann lachten die beiden und spielten etwas anderes. Einen Monat später begannen die Mädchen dann zunehmend nervös und hysterisch zu werden, wenn sie mit ihren Eltern im Auto fuhren. Sie wurden so panisch, dass sie schon bald nicht mehr Auto fahren konnten, weil die Kinder partout nicht einsteigen wollten und vor Angst kreischten. Der Hausarzt und Psychologe der Williams, der sich auch schon um das Wohl von Maddie und Kiara gekümmert hatte, wurde auch nicht schlau aus dem Ganzen. Das Erste, was ihm auffiel und ihm komisch vorkam, waren die für Zwillinge völlig unüblichen verschiedenen Muttermale. Auch bemerkte er, genau wie Mrs. Williams, dass Narben von Maddie bei Dana sehr große Muttermale waren. Er stellte zudem fest, dass die zwei Mädchen sehr ähnliche Verhaltensweisen wie schon ihre toten Schwestern an den Tag legten. Bei Isabel war dieselbe Abhängigkeit zu ihrer Schwester zu beobachten wie bei Kiara und Maddie. Ein Jahr später, mit dem 10. Geburtstag der Zwillinge, hörten die Phänomene plötzlich schlagartig auf und die Kinder schienen ihre gesamten Erinnerungen plötzlich vergessen zu haben bzw. zu verlieren. Als Mrs. Williams eines Tages Mr. Tabbles beim Aufräumen der Wohnung einsammelte und zurück in das Kinderzimmer brachte, fragte Isabel sie doch allen Ernstes, was das für ein komischer Teddy wäre. Auch konnte sie sich nicht daran erinnern, den Namen Mr. Tabbles jemals gehört zu haben. Der Psychiater und Hausarzt Dr. Crimbaum beobachtete das Verhalten der Zwillinge noch weitere 6 Jahre, bis die beiden Mädchen ihr 16. Lebensjahr erreicht hatten. Auch wenn in diesen 6 Jahren keine Zwischenfälle mehr auftraten und die beiden Mädchen auch keine plötzlichen Erinnerungen mehr hatten, ist Mr. Crimbaum der Meinung, es mit einem wahren Fall einer Reinkarnation zu tun gehabt zu haben. Für die Williams machte das alles keinen Unterschied. Sie waren glücklich, 2 gesunde Töchter im Teenageralter zu haben und waren sich sicher, dass zumindest ein kleiner Teil ihrer geliebten, erstgeborenen Töchter in den Zwillingen weiterlebte. Ja.
Okay.
Du bist ja so sprachlos, Josh.
Ja, ich überlege. Wann hat es aufgehört? Mit 10, ne? Also, Und die eine Tochter vorher ist mit 9 gestorben, ne? Das heißt, nachdem sie quasi die Lebenszeit der einen durch hatten nochmal, haben sie das verloren.
Ja, stimmt. Ja. Also die älteste tote Tochter ist 9 geworden. Die andere war 6 und die Zwillinge sind 10 geworden, ja. Und mit 9 war es der Höhepunkt.
Boah, dieses du kriegst neue Kinder dann und die spielen dann Doktor und reden über den Unfall deiner ersten Kinder. Boah. What the fuck?
Ey, aber ich meine, ich kann ja nicht so viel dazu sagen, ne? Aber ich glaube, wenn die das Spielzeug kennen.
Ja, das ist, da habe ich auch drüber, das war auch wieder mein erster Instinkt, aber da habe ich dann an das gedacht von der einen Folge mit den Fantasie, mit den imaginären Freunden.
Ah, ja.
Weil ich dann denke so, wenn es deine eigenen Kinder sind und die mögen plötzlich die Spielzeuge von deinen verstorbenen Kindern, die du auch aufgehoben hast, vielleicht findet man das tatsächlich irgendwie ganz schön. Ich kann es nicht.
Namen? Woher kennen die Namen?
Ja, das, aber da dachte, als du bei dem Punkt warst, dachte ich auch einfach, ja gut, die kann man irgendwo aufschnappen. Es kann halt sein, dass sie mit im Kindergarten mit anderen reden und die haben da mit ihren Eltern geredet, die kennen wiederum die alten Kinder vielleicht noch oder sowas.
In einer anderen Stadt? In so, Dover?
Fuck, stimmt, ist eine andere Stadt. Finde ich.
Ja, und dass die dann auf einmal nicht mehr Auto fahren konnten.
Ja. Okay, abgefahren.
Ja, dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Geschichte.
Meine Geschichte heißt, wenn es dunkel wird. Pascal gähnte. Er schaute müde in seine Tasse. Wie immer fehlte ihm noch etwas Milch. Er hasste schwarzen Kaffee. Pascal war jetzt 29. Er arbeitete seit ein paar Jahren als Entwickler in einem Großraumbüro in Hamburg. Er war mit seinem Job eigentlich ganz zufrieden, bis auf die ständigen Überstunden. Pascal war stets sehr bedacht darauf, rechtzeitig nach Hause zu gelangen, möglichst vor Einbruch der Dunkelheit. Und an Tagen wie heute wusste er sofort, dass daraus nichts werden würde. Pascal ging in die offene Küche des Büros und nahm sich etwas Haarmilch aus dem Kühlschrank. Er kippte so viel davon in seine Tasse, bis aus dem tiefschwarzen Gebräu eine helle Plörre wurde, die mit Kaffee nicht mehr viel zu tun hatte. So wie er es immer tat. Außer ihm war nur noch eine Handvoll Kollegen anwesend. Von den meisten wusste er nicht einmal die Namen, geschweige denn, woran sie arbeiteten. Pascal schaute auf sein Handy. Es war jetzt 20 Uhr. Für Pascal war nur wichtig, dass er möglichst schnell damit fertig wurde. Er gähnte erneut. Schon seit seiner Kindheit hatte Pascal mit Schlafstörungen zu kämpfen. Das erwähnten seine Eltern zumindest bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bot. Als Kind wurde er jeden Abend unfassbar unruhig und wollte nie zu Bett gehen, obwohl er tagsüber durchgehend müde war. Egal, was seine Eltern versuchten, er wollte einfach nicht schlafen. Denn Pascal hatte Angst in der Dunkelheit. Nicht vor der Dunkelheit an sich, sondern vor dem, was sich dort verbergen könnte. Vor dem Unbekannten in der Schwärze. Sobald das Licht in seinem Kinderzimmer ausging, war ihm, als ob er sich in einer vollkommen fremden Umgebung befinden würde. Dort, wo eben noch ein Haufen alter Klamotten auf dem Schrank lag, befand sich plötzlich eine undefinierbare Masse aus Gesichtern und Grimassen, die ihn anstarrten. Da, wo eben noch sein Schreibtischstuhl stand, war nun eine schwarze Figur, die bewegungslos vor seinem Bett türmte und auf ihn hinabblickte. Pascal selber konnte sich an den Anfang seiner Angst nicht mehr erinnern. Er kannte es gar nicht anders. Seine Eltern erzählten jedoch auch öfter von dem Abend, an dem er das erste Mal schreiend und weinend zu ihm kam. Er erzählte von einer grässlichen Gestalt, die in seinem Zimmer war, ganz nah am Bett stand und ihn anstarrte. Er hatte so viel Angst, dass er sich über Stunden nicht einen Zentimeter rühren konnte. Natürlich versuchten Pascals Eltern, es in den folgenden Jahren mit Dingen wie Nachtlichtern oder die Türeinspalt aufzulassen. Doch auch das half nicht. Das Nachtlicht war nur ein weiteres leuchtendes Auge, das Pascal beobachtete. Und wer weiß, was sich nicht alles durch eine offene Tür schleichen könnte, wenn er nur einen Augenblick kurz die Augen schließen würde. Seine Eltern wussten, dass Angst in der Dunkelheit bei Kindern kein seltenes Phänomen war. Doch als es auch Jahre später noch immer ein Problem war, fingen sie an, sich Sorgen zu machen. Sie entschieden sich, mit Pascal zu einer Psychotherapeutin zu gehen. Diese diagnostizierte eine Nyktophobie. Jetzt haben wir mal wieder seit langer Zeit einen kleinen Exkurs, und zwar, weil Phobien einfach geil sind.
Hey, ich hatte gerade auch einen, ja, zwar einen kleinen, ganz, aber, ganz klein. Aber zu, war aber lustig, dass wir das beide jetzt wieder haben.
Ja, fand
haben,
ich auch, ne? Witzig, habe ich auch gedacht bei deiner Freundin. Und zwar Nyktophobie, auch Achluophobie, Nykto heißt Nacht und Achlis ist der Nebel, ist eine phobische Störung mit übersteigerter Angst vor Dunkelheit, und zwar in der Regel eben nicht vor der Dunkelheit an sich, sondern vor möglichen oder eingebildeten Gefahren, die damit verbunden werden. Und Betroffene vermeiden es, nachts auszugehen, vermeiden dunkle Räume und ziehen nachts auch zum Teil Vorhänge zu, nur damit sie, wenn sie rausgucken, keine Dunkelheit sehen müssen. Dabei gelten Kinder, die darum bitten, das Licht anzulassen, grundsätzlich nicht als Betroffene von dieser Phobie, da sich das in der Regel widerlegt, und als Kind ist das rationale Denken noch nicht so stark ausgeprägt wie bei einem Erwachsenen, und mit der Entwicklung wird das irrationale Denken meist abgelegt. In einer Studie zum Beispiel hat es geholfen, bei Kindern, die diese Angst haben, einfach den Geschichten zu erzählen, in denen ein positiver Umgang mit der Dunkelheit im Inhalt ist. Das hat meistens schon geholfen, dass sie diese Angst ablegen. Aus dieser relativ normalen Kindheitsangst kann aber im Jugendalter auch eine Phobie werden. Und wenn es sich, also falls sie sich halt eben nicht legt und nicht dagegen vorgegangen wird. Und auch im hohen Alter taucht die Phobie häufiger wieder auf. Wahrscheinlich, weil im hohen Alter vielleicht das rationale Denken wieder abnimmt. Ja, okay. Das als kurze Information zu dieser Phobie. Doch auch bei Pascal half die Therapie nur bedingt. Er hatte zwar mit der Zeit weniger Probleme mit der Dämmerung und konnte wohl auch mal ohne Licht schlafen, jedoch hatte er weiterhin dauerhaft ein ungutes und mulmiges Gefühl, wenn es düster wurde, und vermied die Finsternis, so gut er irgendwie konnte. Außerdem wachte er trotz allem in unregelmäßigen Abständen noch vollkommen panisch und verschwitzt mitten in der Nacht auf, vergaß, wo er war, und konnte sich nicht mehr orientieren. Er ging in seiner gesamten Jugend nicht feiern, da dies natürlich immer nachts stattfand. Er vermied es, ins Kino zu gehen, weil sich der Saal verdunkelte, und er weigerte sich, zu später Stunde noch vor die Tür zu gehen, wann immer er konnte. Und jetzt saß er hier, in Hamburg, mit seiner Tasse Milch mit einem Schuss Kaffee, und draußen wurde es dunkel. Er wohnte nur ein paar Straßen weiter, und trotzdem schauderte es ihm bei dem Gedanken an den Heimweg. Pascal gähnte erneut, seufzte tief und machte sich an die Arbeit. Etwa 2 Stunden später schaute er zufrieden von seinem Bildschirm auf. Er war fertig. Er sah sich im Raum um, nur um zu merken, dass er bereits komplett alleine war. Als sein Handy ihm verriet, dass es bereits nach 22 Uhr war, wurde aus seinem zufriedenen Grinsen ein bitteres Lächeln. Es war soweit. Er packte seine Sachen in seine Tasche und ging zum Ausgang. Kurz bevor er die Tür öffnete, hielt er noch einmal inne und fummelte eine Taschenlampe aus seinem Rucksack. Er merkte, dass sich bereits kalte Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Er atmete tief ein und öffnete die Tür mit einem Ruck. Zusammen mit seinem ersten Schritt vor die Tür überkam ihn sofort ein ungutes Gefühl. Er schaltete die Taschenlampe ein, senkte seinen Blick auf den Teil der Straße, die von dem Lichtkegel seiner Lampe erhellt wurde, und ging schnellen Schrittes los. Doch schon als er an der ersten Straßenecke ankam, riss ihn ein Geräusch aus seiner Konzentration. Hinter ihm waren Schritte. Erschrocken drehte er sich um und noch in derselben Sekunde bereute er es. Weil seine Augen an das Licht der Lampe gewöhnt waren, bot sich hinter ihm jetzt ein Anblick vollkommener Schwärze. Er nahm seine Lampe und richtete sie auf die endlose Dunkelheit, aus der er die Geräusche gehört hatte. Das Licht durchbrach die Schatten und enthüllte nichts. Pascals Herz setzte einen Schlag aus, bevor er sich besann und mit einem beschämten und müden Lächeln wieder weiter in Richtung seiner Wohnung ging. Ein paar Minuten später kam er an. Wie immer waren alle Lampen in seiner Wohnung bereits an, als er sie betrat. Zeitschaltuhr sei Dank. Sofort nach dem Betreten der Wohnung schloss er ab. Als er seine Jacke auszog, merkte er erst, dass er vollkommen nass geschwitzt war. Pascal sprang noch einmal unter die Dusche, bevor er vollkommen erschöpft zu Bett ging. Er entschied sich heute, vielleicht lieber mal wieder das Licht leicht gedimmt anzulassen. Er hatte genug Aufregung für einen Tag gehabt. Er schloss ein wenig nervös die Augen und schlief ein. Mit einem Mal wachte Pascal auf. Er lag flach auf dem Bett und es fiel ihm zunächst schwer, sich zu orientieren. Hatte er wieder einen Albtraum gehabt? Er spürte seinen Herzschlag in seinen Ohren beben. Und dann erst verstand er. Direkt vor seinem Bett stand eine schwarze, schemenhafte Gestalt. Pascal merkte, wie ein gellender Schrei in ihm aufstieg, doch er hörte nichts. Er konnte nicht schreien. Mein Gott, er konnte sich überhaupt nicht bewegen. Er fühlte sich wie festgeklebt, wie gelähmt. Er spürte nichts außer seinen eiskalten Händen und Füßen, seinen rasenden Herzschlag und absolute Todesangst. Die Gestalt vor seinem Bett bewegte sich langsam, ganz langsam, bis sie an der Seite des Bettes zum Stehen kam. Pascal konnte sie nicht genau erkennen, konnte seinen Kopf nicht drehen, um genauer hinzusehen oder auch wegzuschauen. Er wusste nur, dass ihm diese Gestalt auf markerschütternde Weise bekannt vorkam. In ihm war nur noch ein einziges Gefühl: Angst. Es fühlte sich wie ein Jahrhundert an, eine Ewigkeit der Angst, in der Pascal so dalag, unfähig sich zu bewegen mit der schwarzen Gestalt direkt neben seinem Kopf. Als die Gestalt mit einem Mal langsam ihre Hände ausstreckte und sie wie in Zeitlupe um den Hals von Pascal legte und zudrückte. In diesem Moment löste sich seine Lähmung. Pascal schreckte mit einem Schrei hoch und erbrach sich. Vor Panik und Erschöpfung fiel er beinahe vom Bett. Sein Zimmer war absolut leer. Er und sein Bett waren vollkommen nass geschwitzt und er hatte ein Klingeln in seinen Ohren. So saß er einige Minuten fassungslos da. Und da dämmerte es ihm. Er hatte diese Angst schon einmal gespürt. Vor über 25 Jahren, als seine Angst vor der Dunkelheit begann. Bevor er als kleines Kind vollkommen aufgelöst zu seinen Eltern gerannt war und bevor er langsam lernte, mit der Dunkelheit umzugehen. Es war die gleiche Gestalt. Es fing alles von vorne an. Schwer atmend schaltete Pascal das Licht ein. Das war's.
Also du hast irgendwie immer so eine Fähigkeit, so Geschichten zu erzählen, wo du schon so, mit so einem leichten Foreshadowing, ohne dass du es machst. Also du weißt schon so, wo, der Typ sitzt da, er hat keinen Bock auf Überstunden und bums, es ist 10 Uhr und es ist natürlich dunkel geworden und er ist jetzt fertig und du weißt dann schon, fuck, so, das wird auf jeden Fall jetzt kein geiler Heimweg werden. Das ist so, das kriegst du irgendwie immer gut hin. Das ist auch so, das war auch schon so bei Ruhige See. Du kriegst es irgendwie immer so hin, dass das so spannende Geschichten sind, obwohl nicht so viel passiert eigentlich.
Danke.
Und man kann sich da dann immer so reinversetzen in diesen Typen, der so gar keinen Bock darauf hat, dass er jetzt einfach bei Dunkelheit nach Hause muss und dann sitzt er da an seinem Rechner und codet da wahrscheinlich noch irgendwas zusammen und bums, ist es duster und er muss so los. Ja, und fuck, ja, und dann ist es dasselbe Vieh. Aber sag mal, mir kam es die ganze Zeit mega bekannt vor. Also mir kam dieses, das ist in irgendeinem, also ich sag jetzt nicht, dass diese Story mir bekannt vorkam, wobei ich einmal ganz kurz an Insidious denken musste, weil da auch so
ich ein das Gefühl,
Monster über dem Bett halt hängt.
Ach so, ja, ich habe aber das Gefühl, das sagst du bei jeder dritten Folge.
Ja, aber tatsächlich heißt das Nachtangst? Ich habe irgendwie im Kopf, wo war das denn nochmal? War das bei einer Serie oder so? Warte mal, ist das bei der Spuk von Hill House? Da ist auch irgendwo so eine Frau, die hat so eine Krankheit, die hat sie einen Afroamerikaner als Freund und die pennen dann zusammen und der weiß auch, dass sie dieses Problem hat und die hat dann sowas Ähnliches, also die kriegt dann auf einmal plötzlich keine Luft mehr und starrt an die Decke und die weiß dann auch, dass sie das hat und man kann ihr dann irgendwie nicht, daran hat mir das total okay. erinnert, aber ich weiß nicht mehr, was das ist, ob es Nachtangst heißt oder ich komme nicht mal mehr auf diesen Film.
Vielleicht wisst ihr da draußen ja, was er meint und könnt es in die Kommentare schreiben bei unserem Instagram-Post zu der Folge.
Ja, auf jeden Fall fand ich die sehr cool. Die Geschichte.
Danke sehr. Du überlegst immer noch, ne?
Ja, ich überlege aber auch gerade, was ich davon halten soll. Also, weil das Ding ist ja auch wieder, es war jetzt auch eigentlich nicht übernatürlich.
Ist auch plötzlich wieder zu Ende. Ohne, dass ja. du nur eine Erklärung hast.
Ja, vor allem, ich meine, da kann natürlich ein Monster stehen, was ihn verfolgt hat, bis in sein Alter. Oder er hat sich das einfach eingebildet. Erneut.
Das ist korrekt.
So.
Ja,
deswegen ist dieser Horror so subtil. Das kriegst du irgendwie, das machst du öfter, du kleines Arschloch.
Ein bisschen gruselig.
Gruselst du mich einfach. Nee, ich fand die sehr gut, cool. Ich fand die echt stark. Da haben mich jetzt ja 2 Wochen Zeit, um drüber nachzudenken.
Ja. Ihr ja auch da draußen.
Worüber wir uns natürlich auch den Kopf zerbrechen mussten, waren, um jetzt mal eine perfekte Überleitung zu machen, wie mir das immer einfach so gelingt.
Überleitungen sind dann immer am besten, wenn man danach noch
wenn
sagt,
man danach wie gut noch die Überleitung war. Ne? Ja. Ja. Und zwar haben wir uns den Kopf zerbrochen über all eure Fragen, die ihr uns am Sonntag bei unserer kleinen Ask Us Anything Fragerunde auf Instagram quasi gestellt haben.
Genau, für jeden da draußen, der das jetzt nicht weiß oder dem das nicht sagt. Wir haben ja einen Instagram-Account, Geschichten aus dem Altbau.
Noch eine bessere Überleitung gerade.
Ja, wäre schon wieder besser gewesen, wenn man das nicht gesagt hätte. Genau, wir haben einen Instagram-Account, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Und dort machen wir halt, wir posten allerlei Kram immer mal zu den Folgen halt immer. Da könnte man auch die Vermutung da lassen zu den Folgen, was man glaubt, ob es echt ist oder nicht. Und da posten wir halt auch in den Stories ab und zu mal irgendwas. Und jetzt halt gerade letztens hatten wir euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. Irgendwelche Fragen, egal was.
Genau, und die möchten wir heute beantworten.
Ja.
Und zwar, ich reiße das jetzt einfach mal an mich und gebe die Reihenfolge vor.
Okay.
Weil ich das
physisch
aufgeschrieben habe und du hast ein iPad, deswegen.
Das ist auch physisch ein iPad.
Also, wir haben ein paar Fragen gestellt, wir wollen auch heute alle beantworten.
Mhm.
Denn es waren so viele Fragen, dass wir sie auf jeden Fall alle beantworten können in unserer Sendezeit. Frage Nummer 1, knüllt oder faltet ihr Toilettenpapier? Josh, was machst du?
Falten.
Ja,
ich knüllt, auch. Ist Knüllen nicht einfach nur verschwenderischer?
Knüllen ist auch einfach irgendwie weird und widerlich.
Ja.
Also Falten zu 100%.
Ja.
Da gibt es auch kein, da gibt es, also es ist eigentlich auch eine doofe Frage. Weil
da gibt es halt einfach nur eine falsche und eine richtige Antwort. So.
So.
Ja.
Ganz genau. Was war das Gruseligste, was euch passiert ist?
Da bin ich auf deine Antwort gespannt, sag mal.
Oh, ich habe lange überlegt.
Ich habe auch lange überlegt.
Ich habe wirklich lange überlegt. Beziehungsweise, also ich habe lange überlegt, aber mir kam direkt schon eine mögliche Antwort in meinen Kopf. Und falls jetzt eine bestimmte Person diesen Podcast hört, dann schon mal Grüße an meinen guten alten Freund Marlo.
Auch von mir Grüße an Marlo.
Denn dieses Erlebnis, was ich bis heute als gruseligstes beschreiben würde, habe ich mit ihm zusammen erlebt. Also mit Marlo, meinem damaligen besten Freund, war ich ganz oft auf Fehmarn und wir sind da irgendwie, wir waren da halt immer auf so einem Campingplatz zusammen mit seinen Eltern, haben da Urlaub gemacht und wir sind dann irgendwann auf den Nachbarcampingplatz gefahren. Da war so eine Party, wir waren keine Ahnung, wie alt wir da waren, 16 höchstens oder so. Dann sind wir da halt hingefahren und haben da so ein bisschen mit anderen jungen Leuten so ein bisschen gefeiert, in Anführungszeichen, also wie man das halt so macht, wenn man gerade mal irgendwie 16 ist.
Mhm.
Und sind dann in so einen, ja, so einen kleinen Jugendtreffpunkt dann gegangen, der da auf dem Campingplatz war. Und da war halt so ein Typ, der da irgendwie diesen Campingplatz, ja, wie so eine Art Animateur, Jugendunterhalter. So, das war seine Stelle da. So, und der war die ganze Zeit schon irgendwie ein bisschen weird. Und der hat dann irgendwann erzählt, und bevor er das erzählt hat, hat er auf seine Tochter geschworen, dass er uns die Wahrheit sagt. Und hat erzählt, dass er als kleiner Junge einen Gnom gesehen hat und dass er seitdem er den gesehen hat, diese Lache hat, die er hat. Und dann hat er halt, der hat gelacht wie ein fucking Gnom. Also so
gelacht wie ein Gnom.
So, Also so richtig oh scheußlich, richtig, wirklich richtig gruselig.
Ja, das ist seine normale Lache seitdem gewesen?
Ja,
oder was?
Ja, anscheinend, ja. Also das hat er gesagt und er hat auch seine Tochter
gesprochen.
Sicher, dass
er eine Tochter hatte?
Keine Ahnung, ich habe es ihm abgekauft. So, und auf jeden Fall, der Typ wurde, wirklich im ganzen Verlauf dieses Gesprächs wurde der immer seltsamer. Und das war dann irgendwann wirklich nicht nur Marlo und mir, sondern auch ganz vielen anderen Teilnehmern in dieser, die in diesem Jugend- oder in diesem Dingsbums waren. Das hieß übrigens, was geht, hieß das. Kann ich gleich nochmal eine lustige Geschichte drüber erzählen. Auf jeden Fall sind wir dann halt gegangen und der Typ ist uns hinterher. Und wir meinten dann schon so, nee, wir wollen jetzt los. Und dann sind wir gegangen und man muss sich vorstellen, zwischen den beiden Campingplätzen, dazwischen liegt so ein, ja, so ein Walachei-Weg, vielleicht allerhöchstens 5 Kilometer. Es ist jetzt nicht so mega weit, aber es ist halt so ein Weg, da ist nur, ja, also quasi direkt das Meer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt einfach nur so Wald und Wiesen. Mhm. So, mehr nicht. Und so ein kleiner Trampelpfad. So, und wir hatten halt Fahrräder und sind dann halt zurückgefahren. Und plötzlich kommt halt dieser Typ auf einmal mit einem Auto, also es kommt ein Auto auf uns zugefahren mit Scheinwerfern, so irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Nacht auf diesem Trampelpfad, wir waren schon so, what the fuck, dann steigt dieser Macker aus und fängt auf einmal an, wie so ein fucking Gnom zu lachen.
What?
Ja, so komplett ohne Kommentar hat er einfach, stand er in seinem Auto und hat losgelacht und wir waren richtig, also ich glaube, Marlo hat ihn sogar irgendwie beleidigt noch oder so, weil wir richtig Angst hatten dann und sind dann auch irgendwie so von wegen verpiss dich oder so. Und dann sind wir wirklich einfach abgehauen. So, wir sind einfach stumpf mit dem Fahrrad an ihm vorbei und sind wirklich nach Hause auf unseren Campingplatz gerast. Also, weil wir wirklich richtig Schiss hatten. Und haben uns wirklich, also ich weiß noch, ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt noch, ob der uns hinterherfährt. Also Marlo, wenn du das jetzt hörst, schreib mir mal auf Insta, ob du dich daran erinnern kannst, weil ich fand das wirklich, also das würde ich bis heute, ich habe wirklich lange überlegt und es ist mir so nachhaltig in meinem Kopf geblieben.
Krass. Boah, Moment, wenn er so aussteckt und,
ja,
und so lacht.
Ja, wirklich, das war irgendwie echt weird. Also, das war irgendwie krass. Ja. Das war es bei mir. Und bei dir? Josh, was war das Gruseligste?
Also, mir ist tatsächlich, während du das gerade erzählt hast, eine andere Sache eingefallen, wo ich jetzt nicht genau weiß, was ich ursprünglich sagen wollte. Mir ist natürlich einfach jetzt, wenn ich deine Geschichte auch höre, ist mir anscheinend noch nicht so richtig viel Gruseliges passiert. Eine richtig gruselige Sache, an die ich mich direkt erinnern konnte, war, dass ich, also, wir hatten so ein Haus mit einem relativ großen Grundstück drumherum und ich habe halt mein Zimmer im Erdgeschoss da gehabt und das Grundstück war aber so, das ist auch ein Stück Wald gehörte dazu und es gibt keinen Grund für irgendwen, darüber zu gehen. Es ist nicht so ein Grundstück, über das man mal rübergeht oder abkürzt oder irgendwie sowas. Und es war im Winter und ich bin halt aufgewacht, weil ich so ein langsames, schweres Stapfen durch den Schnee gehört habe von meinem Fenster einfach. Und
oh Gott, auch noch vom Fenster.
Und gefühlt, also wenn ich mich daran zurückerinnere, ging das halt irgendwie, ist da jemand, keine Ahnung, gefühlte 5 Minuten lang gegangen. Aber wenn jemand da vorbeigeht, so ist da ja 20 Sekunden vorbei, irgendwie sowas. Und ich kann mich daran erinnern, so richtig so sehr langsame, schwere Stapfer vor meinem Fenster einfach waren, mitten in der Nacht. Das fand ich mega gruselig, aber als du jetzt gerade erzählt
hast. Hast du denn nachgeschaut?
Ach Quatsch.
Hast du nicht getraut?
Ich war mega jung.
Okay.
Also, nee, habe ich nicht nachgeschaut. Ich hatte im Nachhinein einfach gehofft, ich hoffe irgendwie, keine Ahnung, mein Vater ist da draußen aus irgendwelchen unbekannten Gründen unterwegs oder so. Und das andere, was mir gerade eingefallen ist, als du gesagt hast, dass der Typ dich verfolgt hat oder euch verfolgt hat. Ich habe mal als Pizzalieferant gearbeitet in der Kleinstadt und da gab es eine so eine Bude, wo ich hingeliefert habe, wo der gruseligste Mensch meines Lebens aufgemacht hat und zwar so ein komischer Typ. Also ich habe mal nämlich, wir haben zufällig an dem gleichen Tag, an dem ich da hinfahren musste, habe ich mit einem Arbeitskollegen geredet und der hat noch gesagt, das ist die bekackteste Adresse, die es gibt, ist die und die. Und weil da mal ein Typ aufgemacht hatte, der irgendwie so eine Frauenunterwäsche anhatte oder sowas und mega widerlich war, einfach weil das so ein ganz ekliger, komischer Typ war. Und dann habe ich einen Auftrag gehabt, bin hingefahren und dann habe ich da gemerkt, warte mal, das ist die Adresse, über die wir eben gerade geredet haben.
Scheiße.
Und dann macht halt so ein Typ auf, hatte keine Frauenklamotten an, aber so ein Unterhemd und nur so eine Unterhose, so eine Breaking Bad Unterhose, weißt du?
So feinere.
So eine weiße, genau.
So ein Schlipper.
Ja, ein Schlipper. Die dreckig war.
Oh, also so dreckig. Wir wissen jetzt was.
Von beiden Seiten.
Oh, okay.
Und ich musste natürlich einfach in diese Pizza irgendwie reingehen. Und so, ja, komm rein. Und dann komme ich rein in diese Bude, weil man gibt die einfach da so rein, legt die auf den Tisch. So war das halt einfach.
Gibst du mich einfach in die Hand?
Ja, das ist in so Blechen und du musst halt immer so eine Pappe mit rausnehmen. Okay. Und dann gehe ich halt rein und mir kommt so ein widerlicher Gestank entgegen. Das war die widerlichste Wohnung überhaupt. Und dann hat er mir auf so einen Tisch gezeigt und dann musste ich die halt hinpacken. Und daneben liegt so ein mit Schimmel verkrusteter Löffel irgendwie. Es war wirklich so, als ob du bei Texas Chainsaw Massacre reinkommst oder sowas. Mhm. Also so ein richtig widerlich, es war auch so ein ganz kleines Bungalow. Und dann gehe ich halt rein und lege in den Kram und wollte einfach nur, dass er bezahlt, so das Geld gegeben. Und ich so, alles klar, tschüss, so. Und er begleitet mich halt noch zur Tür und ich gehe so raus und drehe mich um und sage noch so mal tschüss. Und er macht halt das Licht draußen aus und die Tür zu, steht aber vor der Tür, also draußen. Hat das Licht ausgemacht. In dem Moment ist es dunkel und er hat die Tür zugemacht und steht mit mir vor der Tür. Ich dachte so, what?
Aber draußen.
Draußen.
Oh Gott, ich dachte gerade drin.
Nein.
Alter Schwede, ey.
Oh Gott, nein. Aber er steht halt mit mir in Unterhose vor der Tür, draußen. Und ich dachte so, okay, ey, tschüss, so, geh los zum Auto. Da muss man halt durch so ein paar Bäume durch und sowas. Geh so vorne zur Straße, steig ins Auto. Also gerade wenn ich ins Auto steigen will, pack halt die Pizzakrams ins Auto. Dreh mich noch einmal um. Und dann steht er zwischen diesen fucking Bäumen. Er ist weiter nach vorne gegangen, durchs Dunkel, und steht zwischen den Bäumen und guckt mir hinterher. Und ich, scheiße, das war richtig, richtig creepy.
Krass. Krass. Okay, nächste Frage.
Ja, nächste Frage.
Welchen Horrorfilm habt ihr zuletzt gesehen und wie fandet ihr ihn? Josh.
Ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Ich glaube, der letzte ist tatsächlich Midsommar gewesen. Den habe ich nochmal geguckt. Also nochmal, den habe ich nachgeguckt quasi.
Mhm.
Fand ich, geht so gut, also nicht schlecht. Ich habe, würde so sagen, eine 7 von 10 oder sowas. Ich habe ja den quasi Vorgänger, wie heißt er nochmal?
Was, der Regisseur oder was?
Ja, den ich so krass fand, hatte ich dir geschrieben.
Ach so, The Hereditary.
Genau, Hereditary. Das ist der gleiche Typ. Ja. Ist auch, finde ich, sehr ein bisschen ähnlich so gemacht von der Machart.
Nicht The, sondern Hereditary.
Hereditary, genau.
Ja.
Und den fand ich halt richtig, richtig krass. Der hat mich auch richtig, richtig heftig erwischt. Also ich fand den richtig verstörend. Und Midsommar war so, geht so, finde ich. Also 7 von 10, würde ich sagen. Ich habe aber auch nochmal Hide and Seek nochmal geguckt. Ist schon älter.
Mit De Niro.
Ist mit, ja, genau. Das ist mehr so ein Psychothriller, nicht so ein Horrorfilm. Aber die finde ich mega gut. Kann ich empfehlen, falls jemand Lust hat.
Der ist ja uralt, ne?
Ja, ist super alt, ja.
Das ist doch der mit dem, wo der Junge irgendwie zu seinem Opa fährt?
Genau.
Ja, ne?
Ja. Okay, und bei dir?
Ich hatte tatsächlich auch zuerst an Midsommar gedacht. Also beziehungsweise ich dachte, dass Midsommar der letzte Horrorfilm war, den ich geguckt habe. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ein Film, den ich danach geguckt habe, tatsächlich auch dem Horrorgenre zuzuschreiben ist. Und zwar The Lighthouse.
Gilt er als Horror?
Ja. Also man kann sogar eigentlich auch sagen, dass es ein Horrorfilm so ist, ein bisschen. Aber er gehört tatsächlich auch zum Genre dazu. Ich habe extra nochmal geguckt. Extra nochmal bei IMDb und bei Letterboxd.
Sehr gut.
Und ich fand ihn ganz gut. Also Lighthouse mit Willem Dafoe und Robert Pattinson.
Der schwarz-weiß, glaube ich, ne? Ist so ein bisschen Kunstfilm.
Ja, genau.
Ne?
So ja. Zwei Leuchtturmwärter, beziehungsweise ein Leuchtturmwärter und ein Angehender, die auf eine einsame Insel müssen, um dort für ein paar Wochen den Leuchtturm zu schmeißen und dann so langsam den Wahnsinn verfallen.
Mhm.
Und fand ich ziemlich cool. Also ist, glaube ich, nicht ein Film für jedermann oder jeder Frau, ehrlich gesagt. Der ist schon ein bisschen speziell. Aber wenn man wirklich so irgendwie auf Filme steht so und nicht nur einfach nur unterhalten werden will, dann sollte man den gucken. Der ist echt cool. Fand ich gut. Ja. Naja, nächste Frage. Und zwar, die Frage fand ich ein bisschen frech. Aber ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist.
Ich weiß auch direkt, welche Frage du meinst.
Werdet ihr mal eine besondere Folge machen? Josh, was glaubst du? Also es ist ja eigentlich so eine Frage, die wir uns beide beantworten könnten.
Ja, aber ich habe für mich so gedacht, also auch im Vorfeld schon, ich finde, zu Jubiläumsfolgen könnte man mal überlegen, was Besonderes zu machen. Aber abgesehen davon, ich meine, es gibt so Sachen wie Halloween, Weihnachten. Ich habe schon mal überlegt, wir releasen ja immer Freitag, wenn das mal auf den Freitag den 13. fällt.
Oh.
Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Also wir wollen jetzt gar nichts. Also ich würde jetzt von meiner Seite aus nichts versprechen wollen, aber ich denke so, wenn man mal so eine Halloween-thematische Folge macht zu Halloween oder eine, die ein bisschen weihnachtsbezogen ist zur Weihnachtszeit, kann ich mir zumindest gut vorstellen.
Ja. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben als Antwort. Jede Folge ist doch was Besonderes, Fragezeichen.
Ja, okay.
Nein, ich habe geschrieben, oder meine Antwort wäre, ich glaube auch, dass wir bestimmt mal ein kleines, richtiges Special machen.
Ja.
Das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch ganz cool.
Und du meinst jetzt irgendwie sowas zum Beispiel mit Gästen oder sowas?
Genau, also ich habe tatsächlich konkret irgendwie an, dass wir vielleicht mal einen Gast haben, der vielleicht auch passt. Also nicht einfach nur irgendein Random, sondern irgendwie was passt.
Jonathan Frakes.
Jonathan Frakes zum Beispiel, wenn er Lust hat.
Ja.
oder wir haben ja auch schon mal überlegt, so aus Gag mal irgendwie so eine kleine Folge im Bewegtbild zu machen. Also
oh ja.
So, dass wir irgendwas auf
dazu
YouTube gibt's machen.
Dazu gibt es ja nochmal eine andere Frage später.
Ja?
Ja, okay. Sowas Ähnliches.
Ja, aber ja, also wir wollen nichts ausschließen. Es wird bestimmt, oder es könnte bestimmt mal einen Special geben oder eine besondere Folge geben, aber...
Wir halten es da ganz politisch, wir wollen nichts ausschließen und nichts versprechen.
Genau. Machen wir weiter. Nächste Frage. Welche Geschichte fandet ihr am gruseligsten?
Ja, ich kann da natürlich nur von nicht meinen Geschichten reden.
Habe ich genauso gemacht?
Ja, genau. Und dann ist es die Anhalterin.
Ah, echt?
Ja, weil ich finde, das ist so, wie man heute so schön sagt, relatable, finde ich. Dass, weil ich, das war so die Geschichte, wo ich am meisten mir vorstellen konnte, ich fahre durch so einen scheiß Tunnel, da ist eine, ich sage, ja komm, steig ein, und ist sie weg. Und das ist so, wo ich, und also das war das, die ich am unangenehmsten fand vom Selbstnachempfinden.
Bei mir war es niedriger Wasserdruck.
Oh, direkt hier unsere
direkt
Premiere.
Die erste, ja. Ich fand, also ich finde diese Story an sich halt auch einfach echt.
Das ist auch eine geile Story einfach.
Also vor allem, was ich dann auch so einfach so widerlich finde, dass dann auch noch das Wasser dann irgendwie dann komisch schmeckt und dann kommt das irgendwie auch dabei raus, weil sich so viele beschweren. Und eigentlich wäre es, eigentlich hat niemand dieses Mädchen auch vermisst so. Weißt du, die wurde ja einfach nur gefunden, weil das Wasser irgendwie widerlich geschmeckt hat.
Ja.
So, niemand hat die gesucht. Also es war ganz, ganz weird. Und was die Beweggründe bei ihr waren, weiß man nicht. Und,
nee, das ist auch was, das ist auch, ich finde, das sind auch mal so krasse Sachen, wo du weißt, das wird niemals aufgeklärt werden.
Ja.
Also es gibt ja immer so, wie in True Crime gibt es ja so Cold Cases, wo du sagst, okay, weiß, vielleicht irgendwann gesteht das irgendwer oder sonst was. Aber bei sowas ist einfach... wahrscheinlich, also wenn nicht irgendwer sie da in dieses Teil reingeschmissen hat und der demnächst irgendwann sagt, hier, ich habe Videoaufnahmen davon gemacht, wie ich das getan habe, wirst du es niemals rauskriegen.
Ja,
ja. Ja. Okay, nächste Frage.
So, werdet ihr auf der Straße erkannt? Josh, wirst du erkannt? Ich weiß ja schon, ich weiß, was du sagen wirst, weil du mir das erzählt hast.
Ja, ich wurde tatsächlich einmal erkannt, aber mehr wegen meines Namens. Und zwar habe ich bei eBay Kleinanzeigen einen Schrank gekauft. Und wir waren kurz vorher hier in Bremen in dem Weserkurier. Und dann meinte sie, ob ich der bin von dem Podcast. Da war ich sehr, sehr erstaunt und wusste nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja, aber weil sie meinen Nachnamen, weil ich halt geschrieben hatte bei eBay und sie den wieder erkannt hat und anscheinend kurz vorher gelesen hat. Das heißt, ich glaube rein optisch oder alleine auch von der Stimme, das wäre eher das, worüber man uns erkennen würde, da sind wir noch nicht.
Ja. Ja, mir ging's, ich wurde einmal tatsächlich auch erkannt beim Bäcker morgens und aber auch wegen dem Weserkurier.
Ja.
Aber bei mir hat man, also der Bäcker weiß nicht, wie ich heiße, beziehungsweise der Verkäufer im Laden, der hat mich dann irgendwie eben wirklich erkannt.
An deinem markanten Gesicht erkannt.
Meines wunderschönen Äußeren,
Schopfes.
Was sehr schön auf diesem Artikel abgebildet wurde im Weserkurier. Mhm. Ja. Ja, aber wie du auch schon sagst, ist es, glaube ich, schwierig, als Podcaster erkannt zu werden, wenn man nicht über rote Teppiche schlendert, sondern nur hier im Altbau.
Wir sind halt einfach nur wir.
Genau, und dann müsste man irgendwie uns eher an den Stimmen erkennen oder wie in deinem Fall eben an deinem Namen.
Ja.
Das ist das Einfachste. Ja, aber nicht in der Regel.
Es ist mal passiert.
Es ist mal passiert, ja. Genau. Nächste Frage. Wovor habt ihr am meisten Angst?
Fang du bitte an.
Also ich klammer jetzt mal Sachen aus wie, Sachen...
Ermordet zu werden.
Na, so Sachen, vor denen wahrscheinlich jeder Angst hat, irgendwie, keine Ahnung, die eigenen Lieben zu verlieren. So,
oh
so
Gott.
Spontan.
Ja, okay.
So, ne? Also jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwer morgen irgendwas Schreckliches passiert.
Ja,
davor
ja, okay.
Hat bestimmt irgendwie jeder Angst.
Ja.
Das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ich habe vor Hoch- und Tiefsee.
Oh ja, hatten wir schon mal gesprochen, ne?
Genau, und ja. Ich habe echt mir so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, wovor ich Angst habe. Und dann, das war dann irgendwie so das, wo ich wirklich, ja, so für mich das gestehen musste, dass es so ist, so ey, ich gehe auch gerne im Ozean schwimmen, aber halt echt nur so, dass ich da so den Grund noch sehe und das Ufer vor allem. Und ey, ohne Scheiß, wenn ich mit Freunden jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir mieten uns ein Segelboot oder so, ne? Oder ein Motorboot oder so und wir fahren irgendwie raus.
Mhm.
Und wir springen da ins Wasser, ich schwöre dir, ich bin da 2 Minuten drin und dann haue ich wieder ab und ich springe da nur rein aus Prinzip, damit ich einmal drin war, aber ich fühle mich da einfach fucking unwohl. Wirklich.
Ja,
und wenn ich tauchen würde da und ich würde diesen nennt man das, Kiel sehen vom Boot, also ja, diesem, den Untergrund, ne? Und die Schraube, und ich würde runtergucken und da wäre nur Schwärze, das macht mich richtig unwohl. Also ja, jetzt fühle ich mich übelst unwohl und ja, davor, das ist so eine Angst quasi, glaube ich, in mir. Kann man so beschreiben als Angst, oder?
Ja, super, klar.
Ja. Ja.
Kann ich ganz gut nachvollziehen. Meine Antwort wäre eigentlich gewesen, oder ist auch, weil ich überlegt habe, wo ich so, wenn ich so überlege, wovor hätte ich jetzt Angst, und zwar auch abends, als ich das gelesen habe. Und ich habe schon immer irgendwie das gehabt, dass wenn ich irgendwie aus dem Fenster gucken würde und es ist draußen dunkel und plötzlich ist dein Gesicht, weil irgendwer da reinguckt, steht direkt davor und guckt so rein. Hm. Ich habe so eine ganz komische Angst, wenn ich nachts aus dem Fenster gucke, dass da irgendwer zurückguckt von direkt vorm Fenster. Hm. Weil ich das so unangenehm finde. Also das ist, glaube ich, mein Ding. Also als du das jetzt aber gerade gesagt hast, was das anderes wäre, wäre mit diesem, also ich habe kein so großes Problem mit einem riesigen Ozean, außer es ist dunkel. Weil ich stell dir vor, dieses...
Als du in Kiel oder so schwimmen warst?
Genau.
Ja, stimmt.
Und wenn ich jetzt überlege, ich glaube, das Allergruseligste, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, wäre quasi so ein Weltmeer, dass du bis zum Horizont nichts siehst, kein Schiff in der Nähe, du bist mitten in der Mitte, ganz alleine, paddelst da so, es ist stockduster, du siehst...
Ja, come on, aber das ist auch einfach der sichere Tod.
Ja, ich weiß, aber das ist für mich, so stelle ich, das muss das Allerschlimmste auf der Welt sein.
Ja.
Okay, nächste Frage.
Nächste Frage. Was würdet ihr tun, wenn ihr Geister wärt?
Fand ich auch. Darf ich, also, da ist so ein bisschen die Frage, was heißt denn Geist sein? Wenn es einfach nur heißt, ich bin jetzt quasi ich, nur unsichtbar und kann nichts anfassen, dann würde ich halt sagen, okay, ey, dann fliege ich durch die Gegend, weil Fliegen, glaube ich, mega geil ist. Ich würde so in Gegenden hingehen, wo man nicht hin kann. Also ich würde mir Area 51 mal genauer angucken und sowas. Weil, also, was heißt
Nein,
denn?
Mann, du bist gebunden an einen Ort.
Ja, okay, aber dann würde ich mehr auf mich aufmerksam machen, auf jeden Fall. Dass ich sage, Leute, pass auf, es gibt Geister, ich bin einer. Was ist denn dein
Du würdest
Kampf?
Nur in Duschen spuken.
Ja, genau.
Nee, ich würde richtig spuken. In Anführungszeichen, richtig.
Also heißt das mehr oder?
Ja,
heißt
Mann, ey, ganz ehrlich, in jedem Horrorfilm, was sind das für dumme Poltergeister oder
vielleicht
so?
Vielleicht hast du ein Limit, ja, aber, was du kannst einmal
ja, okay,
pro Tag an der Kette
aber,
rasseln oder
ja,
so.
Aber genau, das ist das Ding. Warum zum Teufel soll ich an der Kette rasseln? Warum soll ich irgendwo gegenklopfen?
Das Einzige ist, was du machen kannst.
Warum soll ich Türen auf und zu machen? Warum mache ich nicht einfach richtig bösen Scheiß?
Ja, vielleicht kannst du das nicht. Vielleicht hast du ganz wenig Kraft und das Einzige, was du machen kannst, ist, ich ziehe diese eine Tür mal auf. Habt's gemerkt,
ja,
Leute?
Machst dann immer dann, wenn irgendwie niemand zuschaut.
Ja, vielleicht hast du Verzögerung, hast ein bisschen Lag, Input-Lag.
Nee, ich würde das schon richtig machen. Ich würde mir schon richtig Mühe Dalle, geben.
Ne?
Also ich würde mir schon richtig Mühe geben, dass das so, dass jeder Mensch auf der Welt weiß, dass genau, das fucking ja, Wellbrocksche Haunted House
hier. Ja, vor allen Dingen, ich würde einfach so abgehen, dass auf jeden Fall es keine Debatte mehr gibt, ob es Geister gibt oder nicht. Weil
ja,
alle sagen,
genau.
Hier,
genau,
fragt euch noch, ob es
genau,
gibt. Guck mal das Haus von Josh.
Das ist so der Knaller, ne? Weil wenn du ein Geist bist, ist das ja auch eigentlich so unerklärbar. Also da müsste jetzt ein Ghostbuster kommen und eine Geisterfalle bauen, damit man dir das Handwerk legen kann. Aber die meisten Geister haben ja die Angewohnheit, immer dann, wenn Leute kommen und das rausfinden wollen, dann hören sie auf einmal auf. So, weißt du, ich würde halt einfach sagen, so, jetzt kommt mal her, ihr kleinen Geisterjäger. Ich jag euch jetzt aber mal richtig.
Was, wenn die Regel für Geister ist, du darfst existieren, aber nur so lange, bis außer es wissen zu viele Leute, dass es dich gibt. Und dann verschwindet.
Das ungeschriebene Gesetz, oder was?
Dann bist du tot. Und deswegen machen die immer so ein bisschen was. Und sobald Leute kommen und die sagen, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Vorsicht, nicht, dass ich noch verschwinde.
Vielleicht. Meine zweite Antwort wäre übrigens gewesen, ich würde dafür sorgen, dass ich als Geist meinen Frieden finde. Denn eigentlich ist es ja eigentlich nicht so geil, ein Geist zu sein.
Kommt drauf an, was du für ein Geist bist.
Ja, aber dann ist ja eigentlich... Caspar
war zum Beispiel immer relativ zufrieden.
Ja, aber Caspar war eigentlich ein totes Kind, was seinen Frieden nicht gefunden hat.
Ja, aber er hat ja noch ein zweites Leben im Tod quasi gekriegt. Das ist auch schön. Er hat auch Spaß mit den anderen.
Ja, auf Ewigkeit in irgendeinem alten...
Ja. Ja, gut.
Ja, egal. Nächste Frage. Wir hatten, die Frage war, glaube ich, doppelt. Deswegen habe ich sie nur einmal aufgeschrieben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Gruselgeschichten zu machen, einen Grusel-Podcast zu machen?
Ja.
Josh, warum bist du auf die Idee gekommen? Oder na, wir sind ja eigentlich zusammen.
Wir sind schon zusammen auf die Idee gekommen. Also wir haben ja schon, das haben wir auch, glaube ich, mal erzählt. Oder haben wir es mal erzählt?
Erzähl du mal, ich glaube, wir haben hier wahrscheinlich eh unabhängig voneinander, sagen wir gleich das Gleiche.
Ja, also wir haben beide überlegt, dass wir jetzt auf jeden Fall zusammen gerne einen Podcast machen würden, weil das gut harmoniert bei uns beiden. Und wir sind beide Fans von Sachen wie halt X-Faktor, was wir öfter schon mal gesagt haben, hier als prominentes Beispiel. Und auch so gruselgraue Gänsehaut und sowas haben wir als Kinder immer geguckt. Und wir dachten halt, sowas fehlt auf jeden Fall noch, sowas kann man gut machen. Und er hat da selber einfach große Lust zu. Plus der Name hat dann super gepasst. Geschichten aus dem Altbau, weil wir beim Altbau wohnen. Es hat einfach alles mit einmal so zusammengeklickt. Und ja, wie gesagt, wir haben immer, also habe ich auch nach wie vor das Gefühl, dass das einfach eine gute Mischung ist mit uns beiden im Podcast. Und ja,
macht mir sehr viel Spaß mit dir, Josh.
Ja, mir auch.
Ja, nee, ist 1:1 genau das, was ich auch hätte gesagt. Es hätte noch viele andere Themen gegeben, glaube ich, über die wir sehr leidenschaftlich und sehr lange uns unterhalten können, auch ohne
Vielleicht
Mikrofon.
Vielleicht kommt das ja noch.
Aber ich glaube, wir waren da beide auch ziemlich schnell der Ansicht, irgendwann, als wir mal drüber gesprochen haben, dass es da deutlich mehrere und deutlich viele Podcasts gibt, die ein höheres Expertenwissen besitzen als wir und denen wahrscheinlich dadurch mehr Leute zuhören als uns.
Ja, und einfach eine viel höhere Bekanntheit.
Genau. Ja.
Ja. Gut.
Ja, hast du noch sonst irgendwelche Fragen? Nee, ich glaube, es müssten alle gewesen sein, oder?
Ich habe das Gefühl, wir haben es vergessen.
Echt?
Wollen wir mal einen Livestream machen, wurde noch gefragt.
Ein Livestream?
Ja, es wurde gefragt, würdet ihr mal einen Livestream machen? Deswegen, das meinte ich vorhin mit diesem Bewegtbild, dass da noch was kommt.
Ah.
Und da wäre meine Antwort, gute Frage, keine Ahnung.
So auf Twitch oder was?
Ja, vermute ich mal. Also ich meine, man kann ja auch bei Instagram live gehen.
Nee, dann machen wir das bei Twitch.
Hab ich auch gedacht bei Twitch. Wir haben schon mal bei Twitch gestreamt. Wir haben mal Resident Evil gespielt.
Ey, das ist eine geile Idee.
Das ist eigentlich echt eine coole
Idee. Das ist eine
Idee.
Geile Idee. Spiele, wir machen einfach eine Live-Folge Geschichten aus dem Altbau live. So, hier bei dir aus der Wohnung.
Also es ist zumindest möglich.
Stimmt, wir haben, du hast das
ich
Equipment hier.
Alles dafür da, was
du brauchst.
Du
hast einen Twitch-Account. Kriegst du... Geil. Können wir machen. Gut, das ist ein guter Gedanke. Können wir mal drüber überlegen.
Genau,
also wir wollen aber nichts versprechen.
Nee, ist auch genau wie das andere.
Gleich wieder zurückrudern.
Wir finden die Idee grundsätzlich cool. Man muss dann natürlich mal gucken, wann man das macht, wie man das macht und so weiter. Ob man das macht.
Genau, dann müsst ihr aber auch ein paar Donations raushauen.
Oh ja. Und da muss aber gecheert werden mit Bits ohne Ende.
Ja, apropos Donations. Wieder eine gute Überleitung, von der ich wieder die Klappe halten sollte.
Wir hätten heute so Killer-Überleitung gemacht.
Ja, das ist das Konzept bei mir.
Ja,
denn wir haben ja auch schon erwähnt, für alle, die auch zur Folge 10 gehört haben, ihr wisst es schon, für alle, die Folge 10 nicht gehört haben, erzählen wir das nochmal. Denn wir haben zur letzten Folge zwei Plattformen gegründet, einmal auf Patreon und einmal auf Steady. Viele von euch werden davon schon was gehört haben. Das sind Unterstützerseiten, auf denen ihr uns, wenn ihr möchtet, weil ihr diesen Podcast toll findet, einfach einen kleinen monatlichen Beitrag überweisen, spenden könnt. Wenn ihr das machen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Die Links dazu findet ihr auf Instagram in unserem Linktree. Da sind, ich glaube, 6, 7, 8 Links drin, auch zu unseren Podcasts, auf Spotify, auf iTunes und so weiter. Und es gibt dort auch einen PayPal-Link, den könnt ihr auch benutzen, wenn ihr beispielsweise einmalig
uns unterstützen wollt.
Genau.
Für alle, die uns nicht finanziell unterstützen wollen oder können, das ist vollkommen in Ordnung. Falls ihr uns sonst irgendwie einfach helfen wollt, dann geht doch zu iTunes oder Apple Podcasts und gebt unserem Podcast da eine Sternbewertung. Schreibt auch gerne was dazu. Wir lesen das immer sehr gerne. Falls ihr auch das nicht machen könnt oder wollt, empfehlt uns doch einfach euren Freunden, falls ihr Leute habt, wo ihr meint, denen würde das sicherlich auch gefallen. Empfehlt uns gerne weiter, das hilft uns auch sehr. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Und falls ihr das alles schon gemacht habt, geht doch zu Instagram. Denn dort posten wir zu jeder Folge ein Bild, unter dem ihr dann eure Vermutung dalassen könnt, ob ihr die Geschichten für wahr oder für falsch haltet. Ganz könnt auch genau miteinander diskutieren da. Jetzt zur letzten Folge zum Beispiel gab es super viele Beteiligungen, das fand ich super schön. Und wie gesagt, bei diesem Instagram-Account wird es dann auch so Sachen wie dieses Ask Us Anything ab und zu mal geben oder sonst was. Also mal gucken, wir denken uns da schon noch was aus.
Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, da irgendwie den Daumen zu drücken und uns
da
zu
folgen.
Da
haben wir zum Beispiel auch damals unsere Sticker verschickt.
Richtig, stimmt.
Auch über Instagram gab es die Möglichkeit, dann Sticker zu gewinnen, in Anführungszeichen.
Genau.
Sowas wird bestimmt auch nochmal wieder
Also es
geben.
Gibt immer mal wieder so kleine Schmankerl, die wir uns ausdenken und dann einfach mal so unangekündigt rausfeuern. Dann noch einen kleinen Satz zu den Bewertungen, denn ich habe mich sehr gefreut. Wir sind mittlerweile schon bei 50 und es werden tatsächlich irgendwie immer stetig mehr.
Sehr gut.
Und freue ich mich drüber.
Ja.
Wollte ich nochmal sagen.
Danke an alle, die das machen und uns da helfen. Falls ihr sonst uns irgendwie kontaktieren wollt, könnt ihr auch immer uns eine E-Mail schreiben an geschichtenausdemaltbau@outlook.de. Da könnt ihr zum Beispiel, wir kriegen da immer mal ein paar Mails von Leuten, die einfach sagen, wie es ihnen gefallen hat oder sowas. Oder auch, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Phänomene, die ihr gerne von uns als Geschichte verpackt haben wollt, auch gerne an geschichtenausdemaltbau@outlook.de.
Und ich glaube, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute schon wieder eingeschaltet haben und zugehört haben. Und
bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Elli, hör auf!
Komm. Ja, Josh, der alte Hundesitter muss mal eben hier seine Töle verarzten. Oh, mir springt hier übrigens gerade was ins Auge. Sind das da etwa wieder Zimtschnecken, Josh?
Das sind tatsächlich wieder Zimtschnecken.
Oh, da habe ich eine.
Ja, ich habe vorhin, und ich habe die vorhin jetzt aufgemacht, ich habe die schon fast weggehauen.
Oh, sind die ja noch frisch, ne? Oh, die sind echt lecker, ey.
Ich habe vorhin irgendwie, keine Ahnung, 8 oder 9 Stück davon gefressen. Das ist auch einfach, du kannst die auch einfach weghauen wie nichts.
Oh, die sind echt lecker.
Ja, ich mag die auch mega gerne.
Mal wissen, wie viele Kalorien die haben. Höre ich wahrscheinlich sehr schlagartig auf.
Aber die Überleitungen waren heute Feier, Alter. Das war